Bits und so.
Mit dem Hatzl, wunderschönen Abend. Außerdem dabei vom iPhoneBlog.de, Alex Eumer.
Guten Abend.
Abend miteinander. Der Rest entspannt sich, erholt sich, Urlaub.
Die Vorstellungsrunde war sehr, sehr kurz.
Ja, sehr.
Ja, zu zweit saßen wir schon länger nicht mehr hier zusammen.
Ja, das ist immer extra aufregend, weil hier alles kaputt ist. Ich habe in der Pre-Show berichtet, was alles kaputt ist, nämlich alles. Aber wir kriegen das trotzdem hin. Es gab zwei, habe ich es richtig gesehen, Events ohne Video-Event, also so, wo keine Videos auf YouTube rausgefallen sind, wo selbst, also für Amazon und für Google Home, die ja da durchaus konkurrieren bei diesen Heimprodukten, und keine Videos von den Events auf YouTube und sonst wo. Also das fand ich ein bisschen irritierend. Also Amazon selbst hat einen Zusammenschnitt rausgetan, so einen 30-Sekunden-Zusammenschnitt. So, hier, wenn du bei uns gewesen wärst, dann hättest du das sehen können, wir zeigen es dir aber nicht.
Mhm.
Ist das jetzt eine neue Taktik? Oder?
Das ist eine gute Frage. Also ich meine, diese ganzen Präsentationen stehen ja so ein bisschen im Gespräch, weil irgendwie machst du es live, dann passieren Fehler, machst eine Aufzeichnung, dann ist es Leute zu viel Werbevideo. Spoiler, es ist immer Werbevideo für diese Veranstaltung. Wenn kein Video kommt, ist es natürlich auch kritisch. Ich meine, letztendlich ist es eine aufgepimpte oder eine gepimpte Pressemitteilung, die da stattgefunden hat, nicht wahr? Mit so ein bisschen Vorstellungsrunde und Leute dürfen Sachen ausprobieren und anfassen, die vor Ort sind. Bei Lautsprechern ist das halt immer ein bisschen fragwürdig, ob du wirklich was demonstrieren kannst, wenn du da mit vor Ort mit mehreren Leuten und so weiter dich um so ein Produkt stellst. Ich weiß nicht, was die richtige Form der Präsentation ist. Letztendlich ging es halt darum, die Sachen irgendwo zu kommunizieren, dass die bald kommen. Und das sind halt Lautsprecher mit Bildschirm, teilweise Türklingeln. Es ist halt kein Telefon oder so, wo ein großes, breites Interesse herrscht, so, sondern das ist halt so, das wird schon verkauft und so weiter, aber das ist halt auch nicht so spektakulär wie Smartphones oder neue Computer.
Wie oft im Jahr ist eigentlich Prime Day?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, diese neuen Feiertage, da bin ich nicht auf dem Stand der Dinge. Aber sagen wir so, es sind zu viele.
Also, jetzt, wo soll man anfangen? Bei Google vielleicht, also die, was sie angesagt haben, sind halt ein paar neue Devices. Das ist alles nicht so richtig spannend, würde ich sagen. Aber halt, dass der Assistent, den sie reinschmeißen, dass der halt wesentlich besser verstehen sollte und zuhören sollte. Und der müsste auch relativ bald dann nach Deutschland kommen und auf Deutsch funktionieren. Und sie sagen halt, dass der so komplexere Anweisungen, also nicht so wahnsinnig komplex, hätten die wenigsten Leute, Menschen damit Probleme. Aber wenn du sagst, mach alle Lichter aus, außer im Schlafzimmer. Ja, dann geht halt wirklich alle Lichter aus und so.
Mhm.
Was ja bisher bei den Assistenten schon kaputt war. Ja, also du musstest ja, wenn du solche Sachen haben wolltest, bisher musstest du dir halt irgendwelche Szenen oder Automationen klicken und so. Dann konntest du irgendwie eine Automation machen, die heißt Gute Nacht und dann geht halt alles aus, außer Schlafzimmer, Alarmanlage geht an und so weiter und so. Und solche Sachen könnten ja auch so ein bisschen von dem, soll auch das System irgendwie auf die Reihe kriegen und soll so ein bisschen ungewöhnliche Zustände erkennen und wenn halt nachts die Haustür offen ist, dann könnt ihr dir auch sagen, so was ist denn los. Das ist beim Amazon so ähnlich. Also Amazon hat auch so eine Übersicht übers Haus, wo halt die Informationen von den Sensoren reinlaufen und dann soll der sagen können, hier, keine Ahnung, 27 Paketboten haben ganz viele Pakete vor die Tür gelegt und der Hund hat wieder deine Turnschuhe zerbissen und das war alles sehr vergleichbar. Das ist auch egal. So, das ist nicht besonders wichtig. Also ich meine, ist halt Grundfrage vielleicht vorher, willst du dir in deine Wohnung ganz viele Kameras hängen?
Wenn du fragst, kriegst du unterschiedliche Antworten. Also wenn du Amazon und Google fragst, in dem Fall ja, du willst in jeder Ecke eine Kamera haben. Die sind halt alle hochauflösend jetzt geworden. Das ist durch die Bank weg auch vergleichbar, weil sie halt mehr erkennen wollen. Sie wollen halt den Hund von der Nachbarskatze unterscheiden, dass du, wie gesagt, irgendwie, das Beispiel war irgendwie, du hast deinem Hund kein Essen gegeben, gib mal deinem Hund wieder mehr irgendwie Essen oder so. Und da musst du halt den Hund unterscheiden können zwischen einem anderen Tier, was die gleiche Größe hat und auch vorbeiläuft irgendwie vor deinen Kameras. Und ich weiß nicht, also ich, ja, also ich bin der schlechte Person zu fragen, weil ich aus dem Smart Home sehr gebranntes Kind bin irgendwie, weil das ist halt super stolperig gewesen die letzten 10 Jahre. Und ich habe so ein bisschen das Interesse verloren. Also Apple hat ja auch so ein bisschen das Interesse verloren an Home. Denkt man zumindest irgendwie. Und jetzt ist es irgendwie ein neuer Anlauf mit Meta, der allerdings auch schon ein paar Jahre läuft. Und dann soll alles toll werden. Ich finde es halt spannend, dass sie in diese Richtung gehen. Und ich fand es super spannend zu beobachten, dass, was ich so an Feedback von den Leuten vor Ort gesehen habe, dass es anscheinend jetzt neue Probleme gibt, dass Leute im alten Vokabular mit diesem Smart-Assistenten sprechen, so nach dem Motto Küche, Licht. Und die neuen Assistenzsysteme verstehen das nicht mehr, weil die natürlich jetzt irgendwie mit natürlicher Sprache und so weiter eher umgehen können. So nach dem Motto so irgendwie, oh, ist ein bisschen düster hier irgendwie. Und dann, ah, clever, mach mal Licht an irgendwie. Und dass du jetzt irgendwie deinen Sprachgebrauch nochmal umstellen musst, nachdem wir uns alle in diese staccatoartige irgendwie Beschreibungen irgendwie reingefuchst haben, geht es jetzt rückwärts. Und jetzt musst du ganz natürlich scheinbar mit denen sprechen. Und anscheinend gibt es da irgendwie erste Anlaufschwierigkeiten.
Ja, es kommt halt damit mit diesem Ding ein gewisser Abo-Zwang, weil die rechnen halt viel von dem Kram dann doch in der Wolke. Ist nicht ganz klar was, weil der Amazon hat zum Beispiel angesagt, dass sie eigenes Silizium jetzt gepresst haben für ihre neuen Geräte, aber sie bleiben rückwärtskompatibel bis Baujahr 2016, also 9 Jahre alte Geräte nehmen sie jetzt noch mit. Und wie viel dann lokal passiert und wie viel nicht und ob du das in die Wolke hochschieben willst, muss man selber wissen. Also eigentlich nein, aber das ist halt auch, wenn du, wie viel kauft man sich von diesem Kram? Ne? Also wenn du jetzt diese Sachen wieder kaufst, die sind ja auch außerhalb von diesem Meta-Kram. Das ist ja keine Steckdose und keine Glühbirne, sondern das sind ja trotzdem jetzt neue Geräte, wo du dich in das eine oder in das andere Ökosystem begeben würdest und dann eben auch für diese Systeme deine Abo-Gebühren zahlst. Jetzt beim Amazon sagen sie, das kostet entweder $20, sobald die Beta-Phase vorbei ist im Monat, oder inklusive, wenn du Prime klickst.
Oder wenn du Prime hast,
Wenn du Prime hast, das kostet halt, weiß nicht, 80 Euro oder sowas.
Glaube ich,
100 noch was Dollar oder sowas. Ist halt wesentlich günstiger. Google würde dann halt auch für die Premium-Funktion 20 im Monat haben wollen. Und die haben halt kein Prime und keine Lieferung von irgendwie Waschmittel, was da mitkommt. Ja. Also das heißt, das ist ein großes Geld, was man da hinterherwerfen muss für diese Funktion. Hey, dein Hund wollte was fressen. Ja, no shit, der will immer was fressen. Ja, also.
Ja, ich habe, also Basti fehlt jetzt hier so ein bisschen, weil der ja auch gerne mal diese Echo-Shows und nicht bei Amazon, aber der ist ja bei Google-Nest, was jetzt irgendwie als Marke ausgefadet wird. Auch gerne mal einfach rumstehen hat. Und ich habe dafür nie die wirklichen Anwendungsfall oder Bedarf entwickelt, muss ich sagen. Also, dass es vorstellbar ist, dass irgendwie so ein iPad auf einem Lautsprecher vielleicht eine coole Idee wäre in der Küche und so weiter. Ich möchte dem gar nicht so widersprechen. Aber für mich hat sich das nie ergeben, diese in Anführungszeichen smarten Speaker, die ja bislang einfach nicht smart waren, überall so hinzuhängen und dann halt von diesem System abhängig zu sein. Und die waren ja, also bis vor kurzem waren die ja alle wirklich isoliert, muss man sagen. Jetzt weiterhin hast du die Unterteilung durchaus, aber die Hoffnung bleibt ja, dass vieles miteinander spricht. Und also ich würde nicht nochmal den Fehler machen, den wir gemacht haben, sich auf irgendwie ein System einzuschießen, das nicht kompatibel mit anderen ist und so weiter. Klar, wenn du Amazon machst, dann machst du Echo und dann machst du irgendwelche. Aber wenn es dann um Steckdosen und Licht geht und so weiter, dann sollte das alles schon mittlerweile sehr kompatibel unter allen Systemen bleiben. Und daher, und auch mit allen steuerbar sein. Das ist ja das Ziel des Ganzen. Und bislang das einfach nicht irgendwie bewiesen ist oder nur teils bewiesen ist und so weiter. Ich meine, man kann sich ja durchaus eine smarte Türklingel, wenn er irgendwie Nutzen rauszieht, dann kann man sich die ja durchaus kaufen und ich möchte dem auch nicht absprechen, aber ich habe vielleicht ganz untypisch irgendwie für meinen Arbeitsbereich auch, aber ich bin da nie reingefallen in diesen Topf so vollständig. Ich fand es durchaus ganz gut, einige ausgewählte Geräte zu haben. Und die dann auch irgendwie zu nutzen, irgendwelche Wettermelder irgendwie vor der Tür. Und dann habe ich halt eine lokale Wetterabfrage direkt vor der Haustür und nicht irgendwie so eine grobe über meine Stadt hinweg. Aber mehr hat es bei mir nicht, zu mehr hat es nicht geführt.
Ich meine, ich habe hier so eine große Handvoll von irgendwelchen solchen Home-Geräten, wo halt viele, entweder im Laufe der Zeit ist die Firma pleite gegangen und geht nicht mehr, oder irgendwie die Umstände haben sich so durch einen Umzug geändert, dass ich zum Beispiel mein altes Türklingelzeug nicht mehr, also die sind auch pleite gegangen, aber wenn sie nicht pleite gegangen wären, könnte ich es trotzdem nicht mehr verwenden, weil jetzt eine andere Türklingel ist und kein Türöffner mehr und sowas. Und die anderen Sachen, so Kameras, sind halt auch viele pleite gegangen oder haben dann sich unterwegs irgendwann überlegt, weißt du was, das Gratis-Abo, das ist jetzt nicht mehr korrekt. Gratis, sondern das kostet jetzt 10, 20 Euro im Monat und oder die Funktion ist halt sehr zusammengestrichen worden. Und das war ja auch, jetzt lange Zeit war das ja eine sehr, sehr simple Funktionalität, die zum Beispiel bei den Google-Kameras einfach weggefallen ist, nämlich so Bewegungserkennung. So, hier ist eine Person. Das können die Dinge nicht mal das konnten die lokal rechnen. Hier ist Person, sondern die konnten nur Video in die Wolke hochschieben, Wolke schaut sich das an und sagt, hier ist eine Person, die rumläuft. Und halt mit der Information von deinem Smartphone gekoppelt, ob alle Mitglieder deiner Familie weg sind und wenn dann Person erkannt wird, dann ist es ein Einbrecher.
Ja. Naja. Aber du hast vorhin schon einen guten Punkt angesprochen. Also ich habe eine HomeKit-Kamera hier im Büro stehen. Ich schaue da so hin, weil die da steht. Die ist so irgendwie. Die ist auch natürlich darauf ausgerichtet, dass irgendwie, die ist auf die Tür ausgerichtet hier, dass hier keiner, also hier können schon Leute reinkommen, trotz der Kamera, aber dann, also ich hoffe nicht, dass das jemals passiert, dann werden sie vielleicht gefilmt, aber das ist auch nicht, was ich dauerhaft, also wenn ich hier morgens reinkomme, da drehe ich die immer von mir weg, ich möchte da nicht vorsitzen so und deswegen hat es auch nie dazu geführt, dass ich irgendwelche in den Garten hänge oder ins Wohnzimmer etc. Es wäre sicherlich manchmal hilfreich, aber dieser eine hilfreiche Aspekt, wo du manchmal was nachschauen kannst, der ist es mir halt nicht wert, die anderen Kompromisse in Kauf zu nehmen. Halt die selbst wenn das komplett privat ist und ich traue auch Apple damit mit ihrem Zeug eigentlich gut über den Weg, fühlt sich komisch an, diese Kamera auf eingerichtet zu haben. Und sehr oldschool, aber will ich so nicht.
Mhm. Ja.
Ansonsten, beim Mikrofon habe ich nicht so vielleicht das Problem, weil man gewöhnt sich da halt auch dran und ich meine, HomePods stehen halt bei mir rum als Lautsprecher halt und ich weiß halt, dass in jedem iPhone und so weiter natürlich auch aktive Lautsprecher sind. Ist vielleicht nicht, was man irgendwie so erkennt, aber Kameras mit roten Lichtern, die auf einen zeigen, weiß ich nicht.
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Auch so, ich habe so eine HomeKit-Kamera, aber die musst du zwangsweise, wenn du sie drehen möchtest, die hat einen Motor, die kann sich drehen. Wenn du die Drehfunktion benutzen möchtest, dann musst du sie mit der China-Wolke verbinden, weil diese Funktionalität Kamera drehen, die ist halt nicht über HomeKit zugänglich bei dem Ding.
Ja, genau. Ja.
Und dann ist halt diese eine Spezialfunktion, dann musst du halt aber trotzdem dann die China-Wolke dranhängen und dann ist wieder alles vorbei mit den Privacy-Versprechen von HomeKit-Video.
Ja, und dann ist auch irgendwie die Benutzbarkeit halt auch im Eimer, muss man sagen, oder? Also wenn du über zwei Apps dann gehen musst, um irgendwo eine Kamera fern zu bedienen oder zu bedienen, dann finde ich die Nützlichkeit auch irgendwie komplett hin, weil es dann nicht mehr leicht ist. Ich meine, was sie jetzt halt angekündigt haben bei Amazon, es könnte ganz nett sein, wenn sie die Automationen irgendwie vorschlagen oder wenn du die einrichten kannst ganz schnell. So nach dem Motto irgendwie, oh, mir ist immer kalt, wenn ich abends komme oder so. Und dann hast du so ein Haus, was irgendwie komplett versmartet ist. Und dann macht das Haus so, ja, immer wenn du kommst, mache ich es abends ein bisschen wärmer. So die Vorstellung ist cool. Ich glaube halt, wir sind noch sehr weit davon entfernt, dass man so ein Haus sich hinstellen kann. Und dann die richtigen Thermostate hat, die richtige Heizung. Und dass es nicht falsch läuft. Ich habe so eine ganz blöde Automation, die irgendwie so zwei Lichter anmacht, wenn ich ins Wohnzimmer komme. Und die nach 15 Minuten, wenn keiner mehr da ist, mit einem Präsenzmelder ausmacht. Klappt halt manchmal nicht. Und dann ist halt Licht an und dann gebe ich innerlich auf einfach. Es ist einfach so, dann ist vorbei.
Ja, Basti ist ja auf dem Weg. Ne? Also er hat sich, der hat ja sein Haus und in das Haus kann er bauen, was er möchte. Und der hat jetzt diesen Tablet im Flur hängen und den Echo, den Google Home in der Küche stehen und seine Kaffeemaschine mit dem Display. Und also der kommt da schon vorwärts, ja. Aber das sind ja die meisten Leute nicht. Ja, also Basti ist ja vielleicht auf dem Nerd-Level etwas höher als Durchschnitt.
Ja, und man kann da ja Spaß dran haben, so ist das nicht. Und ich meine, keine Ahnung, so ein iPad mit einem Familienkalender und mehr Funktionalität als nur Haussteuerung. Ich finde es schon alles reizvoll. Es muss halt irgendwie auf den Anwendungsfall passen. Und in meinem Fall scheitert es dann irgendwie darauf, dass wir uns, dass wir keine Kalender benutzen, die irgendwie zu teilen sind und irgendwie darzustellen sind auf einem iPad etc. Also, oder dass es Leute gibt, die einfach in dieser ohne auf irgendwie speziell anzusprechen, aber keine Kalendereinträge eintragen in die digitale Kalender.
Ja. Was beim Amazon noch ganz interessant ist, ist zum einen, dass sie von den neuen Lautsprechern, dass sie dort auch solche Späße machen, wie das WLAN als Radar verwenden quasi. Also es gibt ja so diverse in den letzten Monaten immer wieder irgendwelche Paper, wo drin steht, hey, du kannst ja dadurch, wie Menschen das WLAN-Signal ablenken und dämpfen, kannst du sehen, wo Leute, welche Leute und dort auch erkennen, welche Leute sind. Das ist eine große Person, kleine Person. Und das machen sie mit den Dingern halt auch. Dann haben sie gleich irgendwie Präsenzmelder drin. Und du hast ja auch, ich weiß nicht, ob sie sagen, es ist Sensor Fusion und dann sehen sie halt, wer irgendwie da ist. Und dann müssten sie eigentlich auch, also könnte man ja viel machen, dass du auch hörst und wenn du Schrittgeräusche hörst und wenn du WLAN-Radar siehst, dann siehst du, okay, da ist wahrscheinlich jemand im Zimmer, vielleicht mache ich die Lampe an oder ich kann ihn fragen, ob ich die Lampe anmachen soll. Aber sie sagen auch, sie haben jetzt 10 Millionen User in ihrem Alexa Plus drin, aber davon habe ich noch nichts gesehen, wie weit das schon ist, weil das scheint auch langsamer zu gehen, als sie jetzt meinen. Ja, also in Deutschland noch nichts. Ich habe gar nichts gesehen bis jetzt von irgendwelchen Demos, wo Leute das irgendwie zu Hause benutzen, um die ganze Zeit Reisen zu buchen oder was man so macht. Ja, aber es ist schon trotzdem auch mit den LLMs und alles und selbst wenn die das echt wollen und die Amazon-Abteilung, die war ja vorher schon bei der dummen Version vorher, das waren ja glaube ich 12.000 Mitarbeiter oder so. Ich meine, wenn die jetzt alle mit einem LLM da sitzen und programmieren und gucken, dass das jetzt besser wird. Das sollte ja schon vorwärts gehen, aber es ist trotzdem kompliziert. Ja, also ich habe gerade, diese Woche habe ich Urlaub gebucht, sehr gut. Und ich habe mal geguckt, jetzt habe ich den Anwendungsfall, ich brauche Urlaub. Also ich brauche wirklich Urlaub, aber ich versuche mal ChatGPT Agent und lass den mal Urlaub buchen und so.
Ja.
Es ist weiterhin komplette Grütze. Wenn du nur sagst, hier such mal Urlaub, such mal Preise, such mal Angebote, such mal Flüge und so weiter, hat nicht gut funktioniert, weil er auf die gleichen Tricks reinfällt, wo die Menschen auch drauf reinfallen sollen. Weil da steht dann irgendwie auf der Seite von der Lufthansa, hier fliegen Sie auf diese schöne Insel, der Flug kostet nur 200 Euro. Sternchen, halt nicht wirklich.
Ja, ja, okay.
Und dann sagt ChatGPT, der Flug kostet bei der Lufthansa nur 200 Euro, nimm doch den.
Ja, okay.
Ist halt gelogen. Aber es ist halt, weil der ChatGPT Agent, der kann ja einen Browser benutzen und der könnte auch auf der Lufthansa-Seite irgendwie die einzelnen Flüge raussuchen und dann die Preise für diese Flüge raussuchen. Aber du musst ihm das schon sagen. Du musst ihm sagen, nein, 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 nicht auf die Werbeversprechen reinfallen. Du gehst jetzt auf die Buchungsseite und da suchst du nach diesem Termin und dann sagst du mir, was das kostet. Und schau mal, dass du nicht irgendwie die Gebühren für Gepäck vergisst, weil Gepäck kostet extra, ja, und sowas. Ja. Und dann wird's besser, aber das heißt weiterhin, ich muss Händchen halten, weil ich mich mit Flugbuchungswebseiten auskenne, weil ich weiß, dass das alles Betrüger sind und dass du da halt aufpassen musst, wo da die Haken sind, ja, dass du irgendwie oder auch so, ich gebe mal nur Direktflüge, weil bitte, weißt du, ein Flug, der 30 Stunden dauert.
Ja. Die kenne ich sehr gut, diese Flüge, ja.
Und aber was tatsächlich gut funktioniert hat, ich habe dann ein Ferienhaus habe ich gefunden, was ich gerne haben hätte wollen und steht so drauf, weiß nicht, 1600 Euro Normalpreis durchgestrichen, jetzt nur noch 900. Okay, gut, das geht doch sicher noch billig. Habe ich selber geklickt, selber gegoogelt nach diesem Ferienhaus, auf anderen Seiten gesucht. Ich finde es für 800. Okay, auch cool. Dann sage ich einem ChatGPT-Agent, such mir mal dieses Ferienhaus so billig, wie es geht.
Okay.
Und dann sucht er 35 Minuten und findet den Originalanbieter ohne Zwischenhändler dazwischen für 700.
Na, sieh an.
Ja.
Okay.
Also das Geld hat er schon mal direkt wieder reingeholt für 5 Monate ChatGPT.
Ja, okay.
Und das habe ich dann selber kontrolliert, habe dann selber von Hand gebucht, wie so ein Tier, weil ich das dem nicht zugetraut habe, das dann richtig auszufüllen und dann hat das passt jetzt. Okay. Aber das auch zu kompliziert so für Massending und halt weit entfernt von dieser Fantasie, so ich brauche mal Urlaub, so buch mir mal was. Ja, ist halt
nicht
wie ein persönlicher Assistent, der das wirklich machen könnte und der dann die richtigen Rückfragen stellt und dann wirklich, willst du, weiß nicht, Inseln, es gibt ja viele, welche hättest du denn gerne und so.
Das stimmt natürlich. Ich meine, Google hat, glaube ich, in dem Zusammenhang auch so eine clevere KI-Assistenzsystem vorgestellt jetzt in der letzten Woche, das dann aber zum Beispiel gar keine Aktionen ausführen kann. Das ist dann irgendwie ganz clever, mit dem kannst du dich unterhalten, aber das kann keine Actions ausführen. Also mit dem kannst du dann sozusagen nur sprechen. Und also es gibt immer noch diese bisschen diese Unterteilung so, was kann wirklich ausgeführt werden und musst du dann nicht doch vor einem Computer sitzen, weil du hast vor einem Computer gesessen, schätze ich mal, für deine Urlaubsrecherche und hast sie nicht irgendwie per Sprache irgendwie, hast ihn da einlenken können. Also, ja.
Ich habe tatsächlich viel vom Smartphone aus gemacht.
Ja, das ist
aber
ja.
Dann richtig Flugbuchen am Computer, damit du wirklich alles siehst, dass du 20 Tabs aufmachen kannst und den gleichen Flug nochmal bei A und bei B suchst und dann auch zum Beispiel weiterhin Mietwagenbuchung. Es ist halt eine Katastrophe und diese Websites und dann hast du irgendwann am Schluss so eine Preismatrix, so von Herz, Avis, Sixt, irgendwas und dann Klein, Mittel, Groß, Auto und dann hast du so eine Tabelle und die passt einfach auch schlecht aufs Telefon. Das ist einfach so ein Platzproblem. Naja. Die andere Sache, die beim Amazon noch interessant ist, ist, dass sie für eine Version von den TV-Sticks trennen sie sich von Android, was ich interessant finde. Da haben sie jetzt ein eigenes Linux gebaut und dieses eigene Linux, was sie gebaut haben, ist eine Webkiste quasi, mehr oder weniger mit Linux drauf und du kannst keine Android-Apps mehr drauf laufen lassen. Das heißt, wenn sie da Streaming-Services haben wollen, dann müssen die dafür eine Web-App oder eine native Linux-App oder einen React-Native-Quatsch drauf schicken. Das wird bei den meisten sowieso React-Native sein. Also ist kein großer Aufwand für die allermeisten Streaming-Apps, aber es ist größer als null der Aufwand. Mhm. Und ich bin nicht sicher, warum so. Also wieso probieren sie das jetzt? Aber es könnte halt sein, dass für diese Streaming-Box dann halt das Angebot von Streaming-Diensten auf einmal viel kleiner ist. Da kannst du Sideloading gibt es nicht. Es gibt keine APKs, es gibt keine Android-Apps. Es sind nicht die gleichen Apps, die ohne Anpassung auf dem Ding laufen. Also ist das jetzt primär eine Box für Prime TV, also Prime Video und für die fünf Buden, die halt jetzt als erstes mitmachen.
Zugegeben, es sind fünf Buden, die 90% der Leute wollen, glaube ich. Ne? Also das ist ja immer, also wenn du Disney Plus hast und Netflix und dann noch einen von den Exoten irgendwie Paramount, HBO, whatever, dann hast du ja alles abgedeckt, mehr oder weniger. Du hast halt da nichts Spezielles. Also wenn du da irgendwie mit deinem französischen Nischensender irgendwie, der auch ein Streaming-Angebot hat, dann ist der da halt nicht. Das ist ganz lustig. Also ich weiß, ich kann sehr schwer einschätzen, wie erfolgreich diese ganze Fire-TV-Geschichte ist. Ich kann das sehr schwer beurteilen. Also das scheint sich für Amazon zu lohnen, dass sie da noch weiter was machen.
Mein Chat meint, dass das einzige Erfolgsgrund für den Fire-TV und sowas ist Sideloading und die ganzen Sportpiraten.
Ja, okay. Das ist damit vorbei hier. Oder muss neu entwickelt werden, sagen wir es mal so. Weil anderes Betriebssystem.
Sie sagen jetzt, nee, also die anderen Android läuft weiter und wir supporten beide Systeme, aber nicht sicher. Und was da der Hintergrund tatsächlich ist, ob das jetzt die Piraterie ist oder ob sie da mehr Kontrolle wollen und ob sie einfach, ich meine, baut jetzt Apple zum Beispiel eine Version von der Apple TV App für dieses neue System?
Naja, also ich meine, Amazon anruft, dann kannst du schon mal rangehen, oder? Also das ist vielleicht, weil Apple TV ist ja Servicegeschäft und Servicegeschäft musst du halt auf möglichst vielen Plattformen zur Verfügung stellen. Ich meine, das hat am Anfang, hat dieser neue Fire TV Stick hat natürlich nicht die Reichweite, aber wenn Amazon sagt, das ist so die Zukunft, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann irgendwann einer bei Apple die Version bauen muss. Aber weil es halt Servicegeschäft ist und du kannst dich halt nicht zurücklehnen, wie das Apple bei anderen Dingen einfach tut, weil da musst du da vertreten sein, wenn du breite Masse erreichen willst, was ja ein großes Problem bei Apple TV ist. Bei Apple TV Plus ein großes Problem ist. Ich weiß nicht genau, wie auch der Update-Rhythmus von Leuten ist. Kauft man sich jetzt den neuen Fire TV Stick 4, weil der 2er nicht mehr gut läuft und so? Wahrscheinlich nicht. Ich war letztens in so einem, ich brauchte ein Netzwerkkabel, einfach schnell. Und dann bin ich in so einem Secondhand-Store vorbeigegangen und habe so in die Kabelkisten dort gewühlt. Und dann fiel mir so ein Google, wie heißen denn die Google-Sticks, diese Google-Dongle, diese HDMI-Dongle?
Chromecast.
Chromecast in die Hände, irgendwie für 2 Euro oder so. Und das ist eine ganz alte Version irgendwie. Und meine Tochter hat einen Fernseher in ihrem Zimmer hängen, der genau so einen Stick hat, der gefehlt, um halt dort AirPlay irgendwas kabellos vom Smartphone hinzuschicken. Und dann habe ich den erworben und funktioniert halt tatsächlich noch. Und das ist echt wirklich ein ganz altes Modell. Also hincasten kannst du halt. Ist halt nicht sehr bequem und ich muss dir das auch erklären, wie du es halt dann irgendwie machst und so weiter. Es ist halt schon bequemer, wenn du eine Fernbedienung hast und das läuft dann direkt auf dem Fernseher. Obwohl man ja wirklich sagen muss, dass die Fernsehanbieter mit diesen eingebauten, es ist ja alles, ich bin kein Freund davon, von diesen eingebauten Streamingdiensten auf den Fernsehern, weil Fernseher finanzieren sich mittlerweile dadurch, dass sie da Werbung ausspielen und Sehgewohnheiten abziehen. Und daher ist das, ich weiß nicht, das ist alles, und es ist halt, ich finde es, zum Netflix-Abspielen reicht es wahrscheinlich, aber wenn es irgendwie hakt und die Menüs nicht funktionieren und so weiter, das nimmt dir auch ein bisschen den Spaß.
Ja, also ich habe zum Beispiel einen Changhong-Fernseher habe ich neulich mal, wollte ich mal an Kabelanschluss anstecken, mal sehen, was da für Fernsehsender reinkommen und so. Mhm. Und der hatte noch nie ein Internet gesehen, dieser Changhong-Fernseher, also Chick. Und der hat dann den Sendersuchlauf gemacht, hat alle diese Sender reingezogen, und zwar alle Sender, auch die Pay-TV-Sender. Und der konnte nicht die wegfiltern. Also hattest du dann 3000 Sender und 20 konntest du anschauen. Und wenn du Sender löschen wolltest oder aus der Liste wieder rausnehmen wolltest, dann hast du eine Liste bekommen, diese 3000 Sender, hast du gesagt, hier 1, 2, 3, 4, 5, bitte rausschmeißen. Und dann musst du nach rechts klicken, dann gehst du auf die zweite Seite. Das ist alles das Interface von Google TV, würde ich sagen, vermutlich. Oder von, was halt Chick auf diesem Google TV gebaut hat. Okay. Und jedes Mal, wenn du dann, wenn du Sender 10 bis 20 irgendwie löschen wolltest, dann musstest du wieder 10 bis 20 zweimal nach rechts klicken, dann die Sender markieren, dann löschen und dann springt er wieder auf 0. Dann musst du wieder zweimal nach rechts klicken, dann bist du auf Seite 20 bis 30 und dann habe ich gedacht, okay, das geht nicht. Ich lasse den jetzt einmal ans Internet und lasse den Updates ziehen.
Ja, ja.
Dann hat er 2 GB runtergeladen, Update installiert. Ja. Dann hat er nochmal gesagt, jetzt nochmal Update, nochmal 2 GB runterladen, nochmal Update installiert. Und dann war da eine Version drauf, wo du beim Sendersuchlauf sagen konntest, Pay-TV ausnehmen. Und dann hat er nochmal gesucht und dann waren jetzt nur noch die Free-TV-Sender drauf. Aber das geht doch, das kannst du doch niemandem antun.
Ich meine, hast du, also der aktuelle Vergecast, der beschreibt Freebie in Amerika. Und das ist die Aktion, eine Firma, die sich gegründet hat, die dir freie Fernseher ins Haus liefert. Und die liefern dir nicht nur Fernseher, sondern so ein zweites Display und da läuft halt konstant Werbung. Und der Fernseher ist kostenlos, aber die Werbung läuft halt dauerhaft. Und es ist eine wahre Horrorgeschichte, wenn du anhörst, wie jemand den benutzen möchte. Weil so, das Lustige ist, das war kein Testmuster für The Verge, sondern es war wirklich eine Person, die arbeitet dort und die hat sich einfach eintragen lassen für diesen freien Fernseher und sie wird den einfach nicht weiter benutzen, weil das einfach ganz schrecklich ist, wenn du so einen zweiten Screen hast, den du auch nicht irgendwie verdecken darfst, weil sonst wirst du angemeckert, weil der natürlich Sensoren hat, du kannst nicht einfach zukleben oder so. Und das ist was für eine Vision für die Zukunft, wenn du die Werbung dir in das Haus reinholt, weißt du, auf so einem Bildschirm, der konstant an ist und dich irgendwie anschreit mit irgendwelchen Werbegeschichten und immer läuft, während du was schaust. Und die lustigste Geschichte ist die, wenn dieser Fernseher startet, kommt erstmal so eine AI-Nachrichtensendung. Mhm. Also ich musste laut auflachen. Also jedes Mal, wenn du den startest, den Fernseher, dann kommt halt irgendwie so eine Nachrichtensprecherin, die AI erzeugt ist und die irgendwie Nachrichten vorliest, so Promi-News. Also ist ganz schlimm. Also wer macht denn sowas? Und die Firma sagt halt ganz offen, ja, das, also ich meine, alle Fernsehfirmen finanzieren sich hier quer durch verkaufen eure Sehgewohnheiten etc. Wir machen es einfach so, wir stellen euch den Fernseher kostenlos hin und du musst halt diese Werbung anschauen. So, das ist ehrlich, weißt du? Okay, ehrlich, aber es ist halt, das ist halt schreckliche Zukunftsvision, muss man sagen.
Ich habe mal eine Software gesehen, die kannst du lizenzieren, und die Software, was die macht, ist, wenn du Promi-News generieren willst, aber du bist halt nur eine Person und du musst irgendwie den ganzen Tag 50 Promi-Meldungen rauspumpen, dann gehst du in diese Software und gibst halt irgendwie ein, sagen wir mal ein Promi auf Instagram, Kim Kardashian vermutlich.
Wahrscheinlich.
Ja, gibst du in diese Software ein, Kim Kardashian. Dann zieht sich diese Software die Videoschnipsel von den Stories von Kim Kardashian.
Ja.
Und dann schreibst du noch rein, Kim Kardashian hat neue Schuhe. Und dann ist eine AI-Stimme, die zieht sich die Videos rein, schreibt runter Source Kim Kardashians Instagram und macht ein Audio drauf. Und eine Stimme sagt, ey, Kim Kardashian hat neue Schuhe. Und pumpt es automatisch in dein Instagram rein.
Super, echt, das ist... So stelle ich mir, daran sollen die, weißt du, die besten Leute dieser Welt sollen arbeiten, an diesem System, wirklich. Ah, schrecklich.
Es ist nichts, es wird alles nur schlechter durch so ein Zeug. Aber das ist vielleicht auch ein Problem von Prominews. Das war ja früher nicht anders. Also ich meine, früher ist da halt, sich hat jemand hingesetzt und hat dann von Hand dieses Video zusammengesetzt, wo jemand sagt, dass irgendjemand neue Schuhe hat oder so.
Klar, das war einfach mehr Arbeit. Ich meine, da schließt sich halt der Kreis zu Amazon und zu Google, nicht wahr? Also ich meine, dass die preisgünstige Hardware anbieten, um in die Wohnzimmer zu kommen. Ich möchte es gar nicht so hart abwerten, aber man muss dem halt schon realistisch ins Auge schauen, dass das halt irgendwie zwei Firmen sind, die nicht mit diesem Lautsprecher jetzt unbedingt Geld verdienen. Der kann ja trotzdem okay sein. Der kann ja trotzdem irgendwie ein paar Klänge von sich geben und irgendwelche Bildschirme anzeigen und mit tollen Wettermeldungen meistens. Aber diese Firmen verdienen nicht mit der Hardware Geld, die sie verkaufen.
Ja, also ihr könnt ja mal schauen, ob jetzt zu den Shopping-Feiertagen irgendwelche von diesen Geräten für euch interessant sind. Es gab auch neue Kindles und so ein E-Paper-Kram und so. Ist es für mich jetzt nichts. Und die Lautsprecher sollen besser klingen. Okay, mag sein. Ich würde jetzt, also ich habe eine Handvoll von diesen Echos rumstehen, so ältere, nicht so tolle, die sind okay, um irgendwie unter der Dusche irgendwie Musik oder einen Podcast zu hören oder sowas, aber mehr auch nicht. Und es ist so hakelig, die Bedienung über die Sprache, dass, und Deutsch ist nochmal extra schwierig, und dann hast du gemischtes Zeug, dass du sagst, hier spiele den Podcast Bits und so von Apple Podcast und sowas, und das geht 90% der Zeit, aber das ist halt nicht gut genug. Mm, und dann kann der auch immer noch kein 2x für Podcast, was ich katastrophal finde.
Wir warten zu viel.
Ja, wahrscheinlich. Gut. Bits und so kommt heute mit freundlicher Stützung von ServerCamp, server.camp. Da hat sich nämlich gemeldet unser Hörer Tobias, einer von den drei Gründern, und die möchten... Die stellen Server bereit, die stellen Open-Source-Software bereit, aber halt auch nutzbar für Nicht-Nerds, für eure Vereine, für eure kleinen und mittleren Unternehmen. Die möchten die digitale Souveränität steigern und stärken und diese Abhängigkeiten von den großen Internetkonzernen ein wenig reduzieren. Und Server.camp, die suchen halt für euch nach guter Open-Source-Software, die Probleme behebt, wo es sicherlich auch kommerzielle Lösungen gäbe, wo man das von dem großen Internetriesen einkauft. Aber das ist halt, wenn es, ich habe neulich vor ein paar Wochen habe ich geredet über den lokalen Linux-Nerd, den man immer fragen kann. Ja, so wie installiere ich mir denn einen, weiß nicht, ich will nicht diese Kollaborationssoftware benutzen, sondern ich möchte MetaMost. Aber erstens müsstest du wissen, dass es MetaMost gibt, und zweitens brauchst du jemanden, dass du das willst, und dass das brauchst du jemanden, der das für dich installiert und betreibt. Und das wäre halt dann zum Beispiel ServerCamp, ne? Ihr habt Zugriff auf den Admin-Bereich von dieser Software, und wenn ihr aber nicht weiterkommt, könnt ihr euch an den Support wenden, und dann helfen Tobi und seine Kollegen gerne weiter. Und die kümmern sich halt auch darum, dass diese Software korrekt betrieben wird. Also sprich, dass der Server läuft, dass die Daten gebackupt werden, dass die Software ihre Updates bekommt, und darum müsst ihr euch dann halt in dem Fall nicht kümmern. Also zum Beispiel eine Slack-Alternative, sowas wie MetaMost, oder ein Helpdesk-Tool wie Xamarin, oder ein Passwort-Manager wie VaultWarden, oder Authentic für Identity Provider. Dokumentenmanagement hat der Basti sich selber installiert, zum Beispiel Paperless, können die für euch betreiben, können die auf ihrer Infrastruktur laufen haben, aber es ist dann sind eure Daten, es könnt ihr selber an die Admin dran und so weiter. bald kommt auch sowas wie GitLab oder 20CRM oder Keycloak. Diese ganzen Open-Source-Pakete, die oft nah dran sind an der kommerziellen Alternative, wo ihr aber dann selber Herr über eure Daten seid. Und was sie auch machen, ist, 10% von ihrem Umsatz geben sie an diese Open-Source-Projekte zurück, die sie dort benutzen. Ja. Ihr könnt mal da drauf gehen, auf server.camp, Code Bits und so für 20% Rabatt im ersten Jahr und ihr könnt die ersten Tage mal 7 Tage kostenlos testen, was sie dort anbieten. Ihr schaut euch doch mal durch, was sie für Produkte haben, also C-File, Hedgehog, MetaMost, Vault Warden, diese ganzen Sachen und oder Node-RED oder Paperless und GitLab und solche Sachen, um nicht von den großen Internetfirmen abhängig zu sein, um dann nicht seine Daten nach sonst wohin zu schieben, sondern das unter der eigenen Kontrolle zu haben, um einen lokalen Linux-Nerd zu haben mit Tobi und seinen Kollegen. Herzlichen Dank, dass ihr euch gemeldet habt und ich hoffe, ein paar von unseren Hörern schauen nochmal vorbei bei server.camp, Codebits und so 20% und 7 Tage kostenlos testen. Herzlichen Dank an Servercamp für die Unterstützung. So, wo machen wir weiter? Es gab diese Woche ein Release von, du hast ja letztes Mal angedeutet, so von Meta gab es so eine Slop as a Service App.
Ja, so ein TikTok mit Slop.
Also TikTok.
Ja, okay. Die Überschneidungen sind da. Aber halt ohne Menschen, sondern halt wirklich nur AI-generiertes Zeug.
So, und das habe ich wenig von mitbekommen, aber wovon ich jetzt sehr viel mitbekommen habe diese Woche, ist mehr oder weniger das gleiche Ding, aber von OpenAI.
Ja.
Heißt Sora 2 und das ist halt ein Videogenerator, der aber mit einem kleinen Twist kommt, dass du halt deine, die Person, die du dort dann verwursten kannst, das kannst du selbst sein. Du lernst dich also dein eigenes Gesicht an und dann kannst du dich selbst in so ein Slop-Video reinstecken, okay. Aber du kannst auch, wenn deine Freunde ihre Persona quasi an dich weitergeben, kannst du auch deren Persona für. Das heißt, es bleibt direkt erstmal so unter Freunden irgendwie. Das heißt, du kannst halt nicht irgendwie jetzt deine Kim Kardashian-Promi-Videos selber machen, weil du wahrscheinlich nicht mit Kim Kardashian. Ich weiß nicht, was ich mit der jetzt habe. Wahrscheinlich auch ein Beats-Kopfhörer gedacht. Und
ja. Diese tolle Farbe, die sie haben.
Kim-Farbe. Und was halt ganz geschickt war, ist, dass Sam Altman sich erstmal mit allen anderen befreundet hat. Ne? Und das heißt, es gibt halt jetzt Millionen von Sam Altman macht irgendwas Dummes Videos.
Also PR-technisch schon mal echt irgendwie interessant. Ansonsten ist nichts daran interessant. Also ich habe ja von dir diesen Invite-Code bekommen. Mhm. Der Umweg ist, du musst die App aus dem US-Store runterladen. Das ist alles ein bisschen unpraktisch. Und selbst wenn ihr so über so einen Code stolpert, die scheinbar jetzt irgendwie auf eBay auch Schlagzeilen machen, das lohnt sich nicht. Ernsthaft, das lohnt sich nicht. Es hat den Aufwand sich nicht gelohnt. Aber es ist natürlich interessant, dass sie so ein Release, also alles drumherum ist interessant. Nicht die App, nicht die Videos, aber alles drumherum ist super interessant. Es ist halt dieses TikTok-Style-Video-Gewische. Du wischst nach oben raus und sind alles ganz, ganz schreckliche Videos, ernsthaft. Alle mit Sam Altman, was super interessant ist einfach, weil der macht, also er macht halt quatschige Sachen, er macht halt Diebstähle, was lustig ist, irgendwie, wenn Sam Altman irgendwie durch den Laden geht und Sachen in seine Hose steckt.
Ja, und Grafikkarten klaut.
Grafikkarten klaut und ich habe eins gesehen, da kriecht er so unter so einer Klotür durch und spricht dann mit so einer Person. Ich meine, das ist alles super creepy, alles ganz schrecklich, aber das Drumherum ist spannend durchaus, weil also er hat sein Cameo, heißen die ja irgendwie, verfügbar gemacht, das also alle können den benutzen und das findet halt irgendwie Verwendung. Es ist halt alles, das sind alles AI-Videos, aber du kannst halt teilnehmen, indem du halt dich scannst und dann halt auch in diese Videos bringst. Und es ist technisch faszinierend, weil das muss ernsthaft viel Geld kosten.
Und die Qualität ist relativ hoch. Also ist jetzt einer von den besseren Videogeneratoren und so. Und der hat der kann relativ komplexe so Szenen und Beschreibungen irgendwie umsetzen. Der Look ist bleibt konsistent über das ganze Ding irgendwie. Also das ist technisch recht gut gemacht und es ist halt auch, wie sie es jetzt quasi in den Markt bringen und wie sie das so als virales Ding mit lustigen Sam Altman-Videos rausbringen, echt nicht blöd gemacht, besser als vom Meta.
Das nimmt definitiv einfach Meta Luft weg, die sie vorher geatmet haben, weil sie das Invite-Only machen im Moment und dann ist natürlich der Hype auch noch mal ein bisschen größer und das ist natürlich auch berechtigt, weil ich glaube, wenn da jetzt alle frei raufspringen könnten, dann würden ihnen die Server, die sie zur Genüge haben, aber selbst die würden dann wirklich glühen, die glühen jetzt schon. Aber es ist natürlich einfach viel, viel Quatsch, der erzeugt wird. Die Frage ist halt, machen da eventuell Leute mit, die vorher irgendwie keine Erzeugnisse produziert haben? Also meisten sind natürlich Zuschauer nur, aber triffst du jetzt eventuell Leute, die vorher nie ein Instagram-Foto hochgeladen haben, aber jetzt plötzlich AI-Videozeug machen? Und die Qualität ist so ein bisschen, das haben ja viele Technologien schon gezeigt, dass, also wenn sowas Spaß macht, dann ist die Qualität erstmal auch nicht das Hauptargument daran, vielleicht teilzunehmen, sondern dann ist es irgendwie, ja, die lustige Geschichte, wie du deine Freundin die Videos holst, die dann erst später, wenn das Video fertig ist oder hochgeladen ist, davon erfahren. Die jetzige Umsetzung, ich weiß nicht, sie machen zum Beispiel, das ist technisch natürlich alles noch nicht ausgereift, aber zum Beispiel, wenn ich das hier benutze, dann habe ich nur russische Videos. Und es ist super anstrengend. Es ist halt super anstrengend. Und es sind nur SpongeBob-Videos und Jesus-Videos. Und das, also ich kann das nicht, keine 30 Sekunden aushalten da drin, ernsthaft. Aber das mag sich ja alles noch einpendeln.
Also der Chat meint, das hört sich ja relativ verlockend an. Und ist es jetzt sehr gut oder ist es nicht gut?
Es ist ganz schlecht. Es ist ernsthaft ganz schlecht. Also und das ist jetzt keine Übertreibung, keine übliche Übertreibung, dass ich keine Minute schaffe ich es da drin irgendwie zu bleiben. Weil es anstrengend ist, aber es ist halt auch ernsthaft uninteressant. Also ich verstehe zum Beispiel wir haben ja letzte Woche kurz drüber gesprochen, aber diese Meta-Geschichte, die ist ein bisschen interessant, weil du dir nicht mehr wie bei Instagram die Frage stellen musst, ob das jetzt AI erzeugt ist oder real ist, in Anführungszeichen real, sondern es hat alles AI erzeugt. Und das nimmt natürlich so ein bisschen so die gedankliche Last so ein bisschen runter. Aber ich finde es super anstrengend. Also, und das ist wirklich nicht, was ich konsumieren kann oder so.
Die andere Sache mit dem Ding ist halt, dass jetzt die erstmal das auch, ich denke, mit Absicht und mit dem Hintergedanken, dass es erstmal dadurch ein bisschen viraler geht, dass sie erstmal den Copyright-Filter da ausgeschaltet gelassen haben.
Ja,
und
ja.
Du hast halt, wie gesagt, halt SpongeBob, der bei einer Polizeikontrolle verhaftet wird, was schon irgendwie lustig ist. Und du hast, ich habe ein Video gesehen, das weiß ich nicht, ob ich es so lustig fand oder nicht, aber wo jemand sich ein Pikachu auf dem Grill grillt und dann in Streifen schneidet.
Ja, ich meine, Ronald McDonald, der irgendwie vor der Polizei wegfährt, so eine Polizeichase irgendwie macht, das klingt echt lustiger, als es dann wirklich ist, weil das ist alles ganz, ich meine, du hast halt so ein relativ, also wie gesagt, die Videoqualität ist ausreichend gut und du hast halt irgendwelche Jesusartigen Menschen oder wie man sich halt Jesus vielleicht vorstellen mag, so weißt du, das typische stereotypische Bild mit irgendwie langen Haaren und so, die kommen dir dann entgegen und die erzählen dir dann irgendwas und dann ist das Video auch vorbei. Es ist schon technisch beeindruckend und wenn du weißt, so irgendwie, was dazu notwendig ist, ist es noch beeindruckender so ein bisschen, aber es ist anstrengend.
Okay, aber jetzt diese Copyright-Geschichte, da haben sie jetzt nach ein, zwei Tagen auch gesagt, okay, nee, ja, weißt du, Copyright haben wir ganz vergessen. Das drehen wir jetzt wieder aus und dadurch wird es auch direkt langweiliger, habe ich Leute schreiben sehen und sie überlegen jetzt, ob der Nintendo und die Pokémon Company, ob die jetzt sagen kann, nee, Pikachu nicht grillen oder Pikachu auf jeden Fall grillen, aber wir hätten gerne Geld dann zurück von dem Prozess.
Ja, das ist das YouTube-Modell. Das ist natürlich eine andere große Frage. Also ich meine, ja, der Aufschrei war dann irgendwie schon groß, dass dann plötzlich irgendwie Copyright-Warnung kam und dann ist es halt das Übliche so irgendwie, du kannst dann Personen umschreiben und kriegst sie dann trotzdem und so weiter. Das ist ja nicht einfach irgendwie, dass sie dann weg wären oder so, sondern es ist halt, der Copyright ist da sehr das unpassende Mittel, aber, oder dass der das nicht so einschränkende Mittel, oder das zu leicht zu umgehende Mittel, sagen wir es mal so. Jedenfalls sind sie viral gegangen, das kann man nicht anders sagen. Ob das anhält, das weiß ich nicht. Also ich möchte da nicht von meinem eigenen Konsum auf andere schließen, aber ich weiß nicht, ob das dauerhaft einfach ein Brenner ist, oder? Ob das was wird, wo du sagst, ganz ehrlich, da triffst du eine ganz neue Generation von Leuten, die im Internet Sachen produzieren. Also das ist ja deren Traumvorstellung so ein bisschen da, Leute zu bewegen, Sachen zu produzieren. Und es ist halt ein spannendes Unterscheidungskriterium, weil YouTube zahlt halt an Leute tatsächlich Geld, um Sachen auf ihrer Plattform zu produzieren. Und OpenAI in dem Fall oder auch Meta ist es nicht gewohnt, dass sie Leuten Geld zahlen müssen, sondern die kriegen das halt eigentlich for free. Also klar, kostet Server und weißt du, muss rechnen und so weiter. Aber das hat schon einige Implikationen, die spannend sind und zu bemerken sind. Und ist dann in die Charts gestürmt irgendwie ein bisschen, glaube ich, auf Platz 3 oder so. Es hat schon so einen kleinen Splash gemacht.
Ja, also kann sich mal anschauen, wie das aussieht. Es hat schon irgendwie ein Ding, wenn du dem Gerät jetzt, wenn das Zusammenhänge zwischen verschiedenen Bildern in so einem kurzen Video irgendwie, wenn das besser funktioniert, wenn er sich besser dran hält, was du ihm gesagt hast. Das war ja bisher relativ katastrophal, dass auch Charaktere zwischen den einzelnen Einstellungen jetzt konsistent bleiben und dass du halt deinen eigenen Avatar quasi wirklich so verwenden kannst, wie du es gemeint hast. Und das ist schon relativ gut. Wozu das jetzt dann führt, weiß ich auch nicht. Also das ist auch, glaube ich, auch nur iOS jetzt erstmal. Ja, das ist
ja, es ist alles nur iOS.
Erstmal nur iOS, erstmal nur USA und erstmal nur mit Einladungscode und dann vermutlich auch irgendwann mit der größeren, ChatGPT-Account-Stufe kriegst du längere Videos oder so.
Ja, genau, da gibt es nämlich auch noch Einschränkungen für die Leute, die da was produzieren wollen. Ich meine, seinen eigenen Avatar so zu erstellen, die du den Sachen machen lassen kannst und so weiter, das ist halt schon technisch beeindruckend, muss man einfach sagen. Und wir wissen ja alle die Geschwindigkeit, in der es weitergeht. Und ich meine, Google macht was Interessantes mit Veo, heißt es Veo, ja, glaube ich, die Videogeschichten. Aber OpenAI, ja, die ist interessant, aber sie schaffen halt durchaus diese Momente für sich zu erzeugen, indem sie halt da irgendwie eine Plattform hinstellen, die dann einfach mal irgendwie, über die jeder spricht. Und das können sie, das ist ja nicht zum ersten Mal passiert. Und das haben sie durchaus diesmal wieder geschafft.
Und Apple ist halt nicht anwesend. Ich denke, das beißt die jetzt noch mehr als sonst, dass sie so langsam nur reagieren und dass sie nur mit einem iOS-Update und mit 26.4 irgendwann die verbesserte neue Apple Intelligence bringen können, während halt alle anderen Firmen im Wochentakt rausschieben. Ja. Und bis Apple irgendwie jetzt irgendwie Genmoji 2 shippt, wenn überhaupt jemals, dann macht halt Sora 5 bis dahin ganze Spielfilme.
Ja, ich meine, bei manchen Feldern ist es halt ernsthaft fragwürdig, ob Apple da mitspielen muss. Also bei dieser Videogeschichte, bei AI-Video-Erzeugnissen, das wird nochmal ganz, ich glaube, das wird auch in vielen Fällen hart an die Wand fahren, einfach, weil da werden schlimme Sachen mit passieren. Also das ist zu leicht, da Unfug mitzutreiben. Und ich weiß nicht, ob Apple als Brand da irgendwie dahinter stehen will. Aber natürlich, die bekommen gerade gezeigt, was zum Beispiel auch diese ganze Arbeit mit Text und so weiter, also diese Writing-Tools, die in iOS integriert sind, die sind ja super basic. Mhm. Also die sind halt integriert, weil die sind halt direkt zugänglich, was manchmal nett sein kann. Aber wenn du auf einer Plattform wie dem Mac unterwegs bist, wo du einfach eine andere Tastenkombination drückst und dann ein ganz anderes AI-Modell aufrufen kannst, dann siehst du halt, was sonst geht. Und also ich mache halt primär was mit Text, so ein bisschen mit Journey noch und so weiter. Da siehst du halt, dass Apple da oft auf dem Gerät selbst da nicht mithalten kann. Oder das ist einfach, gerade was Text angeht, da ist es irgendwie überhaupt kein Umstand, halt das online rechnen zu lassen, weil es halt schnell genug ist. Und dann bringt es mir nichts, das lokal auf dem Gerät erzeugen zu lassen, schlechter erzeugen zu lassen, wenn es genauso schnell in viel, viel besserer Qualität irgendwie online geht. Ja. Und daher, also Apple muss noch mal zeigen, was sie können oder wo sie mitspielen wollen. Sie wollen ja ich bin mal gespannt, ob sie klassische Chat-Geschichte auch anbieten, Chatfenster, wo du Sachen reinschreiben kannst, die dann bestehen bleiben, die dann später wieder aufzurufen sind oder recherchierbar sind, etc. Das sind ja durchaus Mehrwerte, die auch so eine Chatbox schaffen.
Ja, mal gucken. Ich glaube noch nicht dran, dass sie da die Kurve richtig kriegen, wenn auch das Hauptding müsste ja jetzt sein bei Apple, dass sie den Sprachassistenten und die Integration ins System und ins Home irgendwie rund bekommen. Und ich glaube, das wird immer noch schwer. Selbst wenn sie sich ein Gemini irgendwie reinholen und das LLM selbst ist okay, dass sie das richtig ins iPhone und in die Systeme rein verdrahtet bekommen und dass es trotzdem auf dem Homeport und deinem CarPlay und deinem Dings funktioniert, ich glaube noch nicht dran.
Ja, also und ich meine, es wird sicherlich auch da unterschiedliche Perspektiven auf Privacy geben und wie sehen die Deals heutzutage aus? Oder das ist ja so ein bisschen so ein Armdrücken, weil du hast Firmen, die wollen vielleicht was gegenseitig voneinander, aber die gehen ein Problem aus komplett unterschiedlichen Perspektiven an. Und da Apple Google ein bisschen nötig hätte im Moment und Google das natürlich auch weiß und Google selbst natürlich gerne auf iOS wäre und dort Nutzer hätte, ist es halt eine interessante Verhandlungsbasis, die da jetzt geschaffen wurde. Also keiner ist irgendwie stärker, sondern die haben beide sehr unterschiedliche Interessen und ob die da zusammenfinden. Mich würde es nicht überraschen, wenn da eine Ankündigung bald noch kommt, weil jetzt sind die gerichtlichen Prozesse alles ein bisschen so auseinandergefädelt und getüdelt. Ich bin mal gespannt, ob diese Ankündigung kommt, weil wir haben diese WWDC, diese besagte vor einem Jahr, diese AI-WWDC, diese schreckliche. Da war ja schon irgendwie, der Friederike hat doch danach irgendwie gesagt, ja, es gibt ja auch mehr Partner und so weiter. Also das ist klar in der Arbeit und schon lange in der Arbeit. Die Frage ist, ob sie halt irgendwie diese Ankündigung machen und wie diese Zusammenarbeit aussieht. Mich würde es ernsthaft interessieren, weil es halt nicht mehr so wie der Suchdeal vor wie viele Jahre ist es ja? 20 Jahre? 18 Jahre? Wo du halt irgendwie ganz andere Verhandlungspositionen hattest. Und jetzt hast du halt Firmen, die gegenseitig was voneinander wollen, aber halt unterschiedlich rangehen an dieses Problem. Und da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt.
Ja. Die neue Hardware, die jetzt rausgekommen ist, die neuen AirPods Pro 3, ist ganz interessant, weil die nicht jetzt auf allgemeine Gegenliebe stoßen. Da gibt es einige Leute, denen der Klang nicht passt, das hatten wir besprochen. Also so ein Customizable EQ wäre echt eine Idee und ich glaube, das Geschrei ist laut genug, dass Apple das mitbekommt.
Könnte sein.
Und dass da mal vielleicht ein paar Settings kommen. Zum Beispiel, das ist so auch so eine Fehlstelle in iOS, dass es gibt ja ein System Settings Sound EQ, der aber nur für Apple Music zieht.
Ja.
Und das ist halt, das kommt vom iPod. Das ist wegen des iPods so gekommen. Und das haben sie nie angefasst. Das ist völlig unverständlich. Und da müsste mal für die AirPods auch was rein. Da kommen auch Leute aus ihren Löchern rausgekrochen und schreiben dann auf Reddit, ich bin Profi für Kopfhörer und das ist aber so und so. Und dann kommt einer auf YouTube, sagt, ich bin Musikproduzent und habe sehr gute Ohren, obwohl ich sehr lange in einer Metalband gespielt habe. Und ich finde, dass
Die Meinungen
gehen auseinander.
Die Meinungen gehen super auseinander. Und ja, ich würde dir zustimmen. Also, was den neuen Sitz und die neue Konstruktion der AirPods angeht, ich habe sie heute mal zum Podcast reingesetzt. Weil ich dachte mir irgendwie, heute, wenn nicht heute, dann wann? Meine Over-Ear, die liegen hier. Und ich habe die AirPods heute mal drin. Und man kann damit podcasten. Aber nicht über das Mikrofon. Das Mikrofon ist schon noch das andere. Das wollte ich keinem zumuten hier, aber ja, also die sitzen halt anders und die klingen halt anders und die Stimmen sind laut genug, dass ich einfach denen auch Glauben schenken mag. Also wie alles ist alles eine Meinung, aber ich glaube, Anpassbarkeit sollte da einfach gegeben sein, weil sie halt extrem unterschiedlich nicht nur von Person zu Person empfunden werden, sondern halt auch unterschiedlich klingen, je nachdem, wie du sie setzt, was für wie du die Tipps, welche Größe der Aufsätze du benutzt, etc. Und so ein Setting würde Apple wirklich nicht wehtun, weil die Verbreitung ist einfach so groß, dass du, wenn Leute einfach irgendwie keinen Bass hören können, dann lass sie doch den Bass runterdrehen oder, weißt du? Also ich glaube, es wird nicht wehtun.
Es gibt auch Leute, die sagen, okay, der EQ, den sie drauflegen, der ist sowieso sehr lautstärkeabhängig. Das heißt, das macht, sagen Leute, es macht einen sehr großen Unterschied, wie laut du hörst und was du dann hörst. Vielleicht, das weiß man nicht genau, machen sie auch sowas wie auf den HomePods. Die HomePods sollen ja angeblich ihren Output abhängig von dem Signal, was reinkommt, anpassen und erkennen, ist das Podcast, ist das Musik, ist das Film und dann anders ausspielen. Das mag auch sein oder auch nicht. Und dann, wenn das der Fall wäre, dann kannst du da auch Testtöne durchspielen und der macht halt irgendwas, weil er nicht weiß, was das für ein Testton ist. Das ist noch ein Problem. Und die Haltbarkeit von den Tipps ist vielleicht ein Problem. Da habe ich jetzt noch mehr Leute gesehen, die sie zerrissen haben, als sie wechseln wollten, weil sie an dem Schaum zerreißen.
Ja, ja.
Und ich habe ein paar Leute gesehen, die haben teilweise so Kratzer im Ohr, dort, wo der Pulssensor sitzt. Und einen habe ich gesehen, der ist sogar blutig geworden. Der hat der Pulssensor ihm das Ohr aufgeschnitten.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Uiuiui. Neue Angst wurde entdeckt gerade. freigeschaltet bei mir. Ich weiß nicht, ich habe, lustig, also ich habe ja diese Woche auch drüber geschrieben oder sie mir mal intensiv auch vorgeknöpft und bei mir sitzen sie fantastisch und ich finde, sie klingen für mich gut. Diesen Studioproduzenten, den du gerade erwähnt hast, das Video war, fand ich interessant, weil der einen Aspekt angesprochen hat, den mir gar nicht so bewusst war. Der macht so anscheinend so größere Abmischung für irgendwelche Filme oder was, der Geier. Und wenn der halt irgendwie sein fertiges Werk an den Auftraggeber schickt, dann schickt er immer so ein Päckchen AirPods mit. Mhm. Weil wenn der Auftraggeber das dann hört er genau das Gleiche, was der Produzent hört. Und dann sagt, wenn es dann nicht stimmt, dann muss irgendwas anderes nicht stimmen. Aber die Kopfhörer, die sind dann die gleichen. Und das fand ich eigentlich einen super spannenden Aspekt, über den ich mir auch keine Gedanken gemacht habe. Aber es macht natürlich Sinn, weil, und wenn du so einen großen Auftrag hast, dann sind diese 250 Euro, die diese Kopfhörer kosten, natürlich nichts. Das ist super interessante Herangehensweise. Jedenfalls, weiß nicht, also mir passt der Klang und ich finde, sie sitzen besser als die alten. Ich habe vor allem die AirPods Pro der ersten Generation benutzt. Und die zweite mehr oder weniger ausgesetzt. Also ich bin halt begeistert, vielleicht hat man es ein bisschen rausgelesen, von den ganzen Funktionen, die mittlerweile funktionieren, also oder die mittlerweile hinzugekommen sind. Also das, ich habe es auch mal nachgerechnet, es sind einfach viele Funktionen hinzugekommen als Software-Update, die nicht beim Release da waren. Genieße es gerade sehr, so ein bisschen zwischen den Computern zu springen, was früher einfach super stolperig war und bei mir gar nicht funktioniert hat. Und jetzt, wenn man es jetzt nicht erzwingt, dann passt es auch so und dann das sind alles so nett. Es ist schon nett integriert in die Apple-Computer, diese AirPods-Geschichten. Und das habe ich so ein bisschen, vermisst, diese Integration, wenn ich andere Kopfhörer benutzt habe, was ich ja auch gerne mache.
Willst du mal was Mutiges ausprobieren und die Mikrofone hier auf den Stream draufschalten? Weil das kannst du mal versuchen. Das, ich meine, Studio-Quality und so.
Wollen wir mal live machen?
Ja.
Output, Input muss ich dann machen.
Input wäre gut, ja.
Input, okay, apply, pass auf.
Nee, hören wir nicht. Hat sich jetzt noch was geändert? Ja, schon, oder?
Ein bisschen, ja.
Das sind jetzt die Mikrofone der AirPods, die in meinen Ohren sitzen.
Gut, ich glaube, also Rode muss jetzt nicht zumachen.
noch nicht, aber es ist halt, sie sitzen halt nah am Gesicht, das ist sicherlich ein Vorteil bei den Mikrofonen. Ja, bevor man keine Mikrofone verwendet und ich glaube, das bringt schon was. Aber also,
das ist jetzt nicht repräsentativ. Schreib mal bitte wieder zurück.
So lange hast du ausgehalten. Okay.
Ja. Moment. Nee, also wenn das mit dem iPhone verbunden ist, dann ist es besser. Das war jetzt schlechter, als es eigentlich sein müsste. Das, glaube ich, hat der Mac vielleicht noch nicht drauf. Das war jetzt noch die alte Geschichte. Also zu viel Kompression ist das auch, aber es war das war jetzt überhaupt nichts. Ich hab ja Demos gehört, wenn man das in die iPhone-Kamera mit reingibt, dann ist es deutlich besser. Also das war jetzt nicht repräsentativ, aber das war ganz schön schlimm. Das stimmt. So, da ist sie wieder. Besser.
Ja, meine Software hat sich gleich verabschiedet, nachdem ich Mikrofon umgestellt habe. Ja. Gleich crashed.
Ja, nee.
Du hast recht, also klar, die Verbindung zwischen iPhone und das ist nicht repräsentativ, weil die, da haben sie auch was gedreht bei iOS 26.
Hast du jetzt macOS 26 auch drauf oder noch nicht?
macOS 26, aber weiß nicht, wie unsere Audio-Software hier mit
dem Mikrofon, was sie daraus macht. Das ist tatsächlich spannend, weil es gibt so ein Ding, das, da war doch irgendwas mit 32 Kilohertz, aber das war noch schlechter als was jetzt, egal. Aber ja. Fürs iPhone ist es besser als das, was wir eben gehört haben. So, Und gut, ich meine, der Herr Schneider meint so, das ist, hat sich angehört wie so ein Notebook-Mikro in einem ThinkPad. Ich meine, das kennt man ja von
ja, ja.
Von diversen.
Ja, ja. Nee, also und es ist immer unfair, wenn man von so einem großen Mikrofon auf so kleine Mikrofone umschaltet. Das ist immer, wenn ich halt ein normales Telefongespräch mit diesen AirPods starte, dann gewöhnt sich halt auch das Gehör nicht erst an diese hohe Qualität und wird dann runtergestuft. Also das sind immer diese Vergleichstests sind schwierig.
Wie findest du, also wenn du von den Einsern kommst, hast du natürlich jetzt den Vergleich mit der Noise-Reduzierung nicht so, aber wie ist es mit der Transparenz und mit dem adaptiven Modus, wenn er das so erkennt, wenn gesprochen wird und so, findest du das, also ich meine, das war bei den Einsern, war das sehr basic. Das ist jetzt für dich wahrscheinlich ein sehr großer Sprung.
Das ist ein großer Sprung und auch die Geräuschunterdrückung ist super. Also Apple gibt ja diese vierfach Verbesserung an gegenüber den Einsern und also es ist schon alles sehr, sehr viel besser. Es ist nicht so, dass du komplette Stille hast, aber ich glaube schon, ich brauche jetzt keine AirPods Max mehr irgendwie ins Flugzeug zu nehmen. Im Flugzeug würden mir die, glaube ich, echt reichen. Und gerade was diese Gesprächserkennung angeht, finde ich ganz cool. Also ich habe die natürlich dann auch in der Familie irgendwie, oder als die Familie dazu kam, habe ich sie getragen. Und wenn ich dann anfange zu sprechen, dann wird es erst leiser und dann irgendwann geht's aus, die Wiedergabe von Musik oder Podcast, was auch immer läuft. Und geht dann erst wieder an, wenn ich aufhöre zu sprechen mit der jeweiligen Person. Aber solche Funktionen sind schon echt nett. Und wie gesagt, mir passen sie sehr. Also ich habe jetzt Ohrstöpsel gefunden, die mir sehr gut passen. Und es sitzt ja im Ohrgang drin. Also es ist nicht komplett unauffällig. Aber durch diese Transparenzgeschichte ist es so, als ob du keine Ohrstöpsel drin hättest. Obwohl du sie fühlst natürlich, weil sie im Ohrgang, im Gehörgang Kanal drin sitzen.
Weißt du, welche Größe von Tipp du bei den Einsern hattest und welche ist es jetzt?
Nee, bei den Einsern habe ich ja immer so Schaumstoff selbst runtergeklebt. Mhm. Ich hatte, also ich weiß, dass ich Medium hatte. Medium bei den, und jetzt bin ich ganz klein geworden, irgendwie XXS oder so. Mhm. Also im einen Ohr, glaube ich, die ganz kleine Größe und im anderen Ohr die zweitkleinste Größe. Also da muss man, also ganz unten, muss man sagen. Ich weiß nicht, das wurde ja auch mal so als Tipp durchgereicht, dass man eher so mal nach unten probieren sollte, die Ohrstöpsel. Hat jetzt auch bei mir gepasst, weiß nicht, ob es eine generelle Empfehlung ist, aber eine Stöpselgröße tiefer anzusetzen, als man sonst vielleicht hat. Ist schon gut, dass da viele mitkommen, weil die sitzen halt komplett anders. Ist völlig unvorstellbar für mich, größere zu verwenden, weil die passen gar nicht in meine Ohren so. Also ich glaube, nach unten der Ausbau, der da vor ein paar Jahren stattgefunden hat, der ist schon clever genug. Also da haben sie sich schon was abgeguckt. Und ansonsten sind es AirPods, also an dem Case.
Die fünf Größen, das ist ja jetzt neu. Also vorher bei den Zweier waren es auch nur drei Größen SML, glaube ich. Und jetzt nochmal, oder waren es drei, die extra dabei lagen und M war drin.
Ja, ne, es gab irgendwann mal, gab es so eine Phase, wo während der Zweier kam, glaube ich, so eine kleinere Größe dazu oder so. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, die zwei habe ich so ein bisschen verpasst.
Die werden auch, ach guck mal, wenn du sie nachkaufst, dann kriegst du XS, S, M, L. Und dann kannst du aussuchen, welche Größe du möchtest. Also wenn du nachkaufst, dann hast du auch nicht die Möglichkeit, zwei verschiedene Größen nachzukaufen. Jetzt für die Zweier zumindest. Okay, das wusste ich nicht. Vielleicht ist auch die Option jetzt ganz geschickt, wenn man die Dreier probiert hat und nicht damit zurechtkommt, jetzt noch günstig Restbestände Zweier zu kaufen. Weil ich denke, so mit dem Softwarezustand und ohne EQ würde ich es jetzt wahrscheinlich für mich mal lassen, weil das meiste, was ich höre, sind wahrscheinlich eher Podcasts und YouTube und weniger Musik mit den Dingern. Und dann wäre mir zu viel Bass wahrscheinlich zu blöde. Und dann würde ich wahrscheinlich im Moment die Zweier bevorzugen. Was kosten die jetzt? Die sind wahrscheinlich jetzt.
Ja, aber wie gesagt, also, ich weiß nicht, was die Zweier kosten, aber die Dreier sind so ein bisschen günstiger geworden mit seinen 250 Euro. Wenn die Chance hat, die auszuprobieren, dann würde ich es ausprobieren, weil es hängt echt stark davon ab, wie du sie verwendest und wie sie sitzen und dann passen sie sich auch an. Also, diese generelle Sache, dass sie das Beat-Profil, das Bass-Profil irgendwie aufgedrückt bekommen haben, ich würde es nicht blank unterschreiben. Also ich glaube, das ist sehr personenabhängig und ich musste mich auch eingewöhnen. Ich habe das, glaube ich, auch geschrieben. Also ich musste die richtige Größe, den Ohrstöpsel finden und dann musste ich mich dran gewöhnen an die Kopfhörer. Es hat so ein bisschen gebraucht. Und wenn man die Chance hat, es auszuprobieren, ich glaube, Apple macht jetzt nicht so die große Rolle rückwärts. Ich glaube, also wir kehren jetzt nicht in eine AirPods Pro 2 Welt zurück. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass, wenn das Geschrei jetzt wirklich laut genug ist, dass sie irgendwelche Einstellungen nachliefern oder vielleicht durch ein Firmware-Update das nochmal anpassen. Also das kann ja, die Chance haben sie ja mittlerweile auch. Also das ist einfach so ein bisschen geheim, die Regler zu drehen.
Ja, Marco fragt im Chat, ob sie beim Kauen aus den Ohren sich rausbewegen. Ist, glaube ich, sehr unterschiedlich
lustig,
bei den
also,
Leuten.
Ja, also das ist neu. Also bei den Einsern ist es mehr passiert und beim ich bewege meinen Mund, passiert es nicht. Wie gesagt, zwei unterschiedliche Ohrstöpselgrößen in zwei Ohren. Keine Ahnung, vielleicht mir passt es halt jetzt besser. Ich weiß nicht warum. Also vielleicht ist es einfach nur die kleine Größe, vielleicht ist es irgendwie, vielleicht haben sie was anderes. Sie sitzen halt jetzt durchaus weiter vom Kopf weg. Mhm. Also das ist interessant. Also die liegen nicht mehr so ganz. Also wenn man zum Beispiel sich den Pullover über den Kopf zieht, ist jetzt heikler, weil die fallen dann eher raus. Bei mir zumindest. Und beziehungsweise sitzen einfach auch bei jedem, sitzen sie jetzt weiter entfernt vom Kopf.
Hast du mal versucht, nur auf einer Seite zu tragen und ein Ohr offen? Weil es hatte sich der Holger beschwert, dass das bei ihm blöd war, dass sich das blöd anhört.
Naja, habe ich explizit nicht probiert. Das muss ich mal machen. Also, weil da war ich ja eigentlich auch mal ein Freund davon, obwohl es eigentlich mit dem Dreier jetzt nicht mehr, also weil der Transparenzmodus echt so gut ist, dass ich es eigentlich nicht mehr brauche, obwohl ich da früher einfach das immer gemacht habe, so diese nur einseitiges Tragen. Und
Er fragt, ob das nicht mehr reines Silikon ist. Also die Oberfläche, die das Ohr berührt, ist schon die gleiche, aber drunter ist halt jetzt Schaum. Ja, und dadurch, das siehst du auch bei den Leuten, kannst du auf Reddit suchen, siehst du die Fotos, wo die Leute das aus Versehen auseinandergerissen haben, siehst du halt, dass hinter der Silikonschicht hast du halt so eine Schaumschicht. Und die ist halt die Schwachstelle und die reißt auseinander. Deswegen beim Tipps wechseln musst du halt wahrscheinlich mit dem Fingernagel am besten unter dieses Ding gehen und dann ganz abziehen und halt nicht einfach an dem Silikon reißen, so wie vorher.
Nee, genau, nicht an dem Silikon reißen. Ich fand es schwierig, die abzuziehen, weil auch irgendwie, also ich bin da mit dem Fingernagel nicht wirklich rangekommen und ich habe ja wirklich auch häufig gewechselt und mit diesen Horrorberichten und diesen Horrorbildern war ich besonders vorsichtig. Aber man darf sich das Schaumstoff nicht so wie Schaumstoff vorstellen. Also es ist ganz dünn, es ist schon mehr, als es vorher war, weil vorher war es ja wirklich nur Silikon, aber es ist nun wirklich nicht irgendwie polsterig. Also es ist nicht wirklich so dick, dass du es knautschen musst oder so, sondern die kannst du schon einfach so eindrehen in die Ohren. Die haben halt so ein bisschen Schaumstoff, aber stellt euch das nicht so vor, als ob man irgendwie die so wie diesen Comply-Form irgendwie zusammendrücken muss und dann in die Ohren steckt. So, das ist es ganz so gar nicht. Also man kann die wie vorher mehr oder weniger einsetzen.
Könntest du wohl auf der Seite auf dem Kissen liegen und das Ding drin haben?
Keine Chance. Nee, ne? Keine Chance. Ist super unangenehm. Und also dafür ist dieser Ohrstöpsel definitiv nicht gedacht.
Ja.
Also kann ich dir sagen, habe ich auch probiert. Keine Chance.
Ich wüsste gerne, wie hoch die Retourenquote bei Apple jetzt ist. Weil ich gefühlt jetzt von so Berichten bei dem Ding etwas höher, würde ich sagen. Die zweite Frage ist, wie die Retourenquote ist beim iPhone Air. Habe ich jetzt auch ein paar Leute gesehen, die es versucht haben und das dann wieder gelassen haben, weil ihnen irgendwas nicht gepasst hat, weil das Handgefühl ist nichts, die Batterie ist nichts, die Kamera ist ihnen doch zu schlecht und dann gehen sie halt zu einem anderen Gerät.
Ja.
Und auch beim Pro-Modell mit Orange habe ich jetzt auch ein paar Leute nach einer Woche jetzt im echten Alltagseinsatz gesehen, wie die Dinger aussehen. Zum Beispiel die Becca Fars, wie auch immer man ihren Namen ausspricht. Becker vorher beim Verge, glaube ich, und jetzt auf eigenen Füßen beim YouTube unterwegs, die Kameratests macht. Die hat in einer Woche das orangene iPhone 17 Pro durch nur Fotos machen schon ganz schön ruiniert.
Okay, ihr habt das Video noch nicht gesehen, ja.
Und sie hat halt Foto gemacht, Video gemacht, verglichen gegen die anderen Geräte, gegen 15er und gegen Pixel und sowas. Und im Grunde Kamera alles nice und okay, aber im Detail auch, was sagt sie denn? Sie sagt, man könnte durchaus, jetzt wo die Kameras untereinander ein bisschen unterschiedliche Qualität haben, könnte man beim Zoomen an anderen Stellen auf andere Objektive schalten. Also ich habe immer noch das Gefühl bei Apple, dass die Hardwareentwicklung Kamera und die Softwareentwicklung Kamera-App, dass die nicht miteinander reden manchmal. Oder erst nach einem Jahr wirklich so alles ausgekaspert haben. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so richtig ideal, dass die nicht von vornherein wissen oder wissen dürfen, welche neuen Features im neuen Gerät kommen. Ich habe das Gefühl, dass da so ein bisschen die Abteilungen nicht miteinander reden. Und das merkt man dann halt daran, dass die Kamera, die lichtschwächer ist, trotzdem verwendet wird, obwohl du jetzt auf solche Kleinigkeiten. Aber grundsätzlich mit der Kamera sehr einverstanden ist sie auch. Hast du noch was gesehen?
Nee, also ich, das ist eine sehr, sehr individuelle Frage. Also wie viele Fotos machst du mit den Zoom-Objektiven? Ich finde die Kamerasteuerung als Button immer noch in dieser eingeschränkten Form, dich zu starten und damit maximal zwischen den Zoom-Stufen zu wechseln, finde ich wertvoll, finde ich auch gut, dass sie da ist. Ist lustig, also ich habe das eher jetzt, ich bin ja ganz hipster unterwegs, ich habe das eher jetzt im Strap hier, trage ich mit mir rum, umgehängt. Die Familie guckt mich lustig an, aber eigentlich, sie guckt mich lustig an, um zu fragen, wann sie das bekommt. Also, und ich habe Leute gesehen, die diesen Kamerastrap, nicht Kamerastrap, aber Crossbody-Strap, für andere Systemkameras verwenden. Was auch eine lustige Geschichte ist. Kannst ja, logischerweise. Ist ein ganz lustiges Tragegefühl. Gewöhne ich mich gerade so ein bisschen dran, wie das ist. Also das R macht durchaus Spaß, aber es ist eine sehr persönliche Entscheidung, die auf welches Gerät du dich einschießt da dieses Jahr. Ich habe jetzt mal versucht, also der SIM-Karten, der eSIM-Übertragung ist relativ easy bei mir. Und es ist nicht so easy, dass ich das jeden Morgen machen wollen würde, weil das muss einmal mit der Bank immer dann, also du musst ja die Einstellung gehen, dann musst du sagen, hier mach mal SIM-Kartenübertragung, dann muss ich mich mit meiner Bank authentifizieren, vom Mobilfunker aus, und dann ist sie übertragen. Aber das ist zu aufwendig, um das, also das kannst du mal machen, so irgendwie die Woche mal, und dann machst du es nach 3 Wochen nochmal, aber das willst du nicht täglich machen oder so. Du kannst, was ich jetzt dann auch oft mache, ist, das andere geht zu tethern. Das ist natürlich nicht so aussagekräftig, wie das Gerät wirklich mit der SIM-Karte zu betreiben. Vor allen Dingen, weil er in dem Air der gute Apple-Chip drin ist, den man austesten möchte.
WLAN-Probleme, hast du CarPlay probiert, solche Sachen, weil also die CarPlay-Problematik in den Release-Notes von der 2601 steht drin, behebt Verbindungsabbrüche mit WLAN, aber CarPlay scheint weiterhin betroffen zu sein.
Ja, das muss ich mal ausprobieren. CarPlay habe ich ja so. Ist es offiziell, wenn es ein Nachbau ist? Wahrscheinlich nicht offiziell dann. Aber nicht wahr? Aber ist CarPlay? Wahrscheinlich? Man weiß es nicht. Jedenfalls, ich werde es ausprobieren. Ich habe noch zu wenig Auto gefahren, um das auszuprobieren. Aber keine WLAN-Probleme oder solche Geschichten habe ich nicht.
Ja, Marco, was ist das für ein Auto bei dir? Das ist noch der Smart wahrscheinlich, ne? Im Chat. Das ist, der Smart hat, ich weiß gar nicht, was der für ein Computerchen drin hat, aber irgendeine China-Entwicklung vermutlich. Ja, Smart Hashtag One. Bei dem geht's zumindest. Bei manchen Autos scheint es zu gehen, manche machen Probleme, bei manchen scheint es der Nachbau zu sein, manche Nachbaubuden sagen, dass sie ein Update liefern werden. Also weiß man nicht genau, was da los ist. Aber irgendwas ist mitunter noch irgendwie schwierig. Ansonsten mit den neuen Geräten, halt Haltbarkeit und wie das verkratzt und so weiter. Ich habe Fotos gesehen von Leuten, die das Alu-Gehäuse runtergeschmissen haben, wo es halt das Alu quasi über das Glas drüber gerieben hat. Und dann hast du halt die offene Glaskante vom Display offen. Das ist auch schlecht so.
Ja, gut, klar.
Also
man kann sich das schon kaputt machen, so ist das nicht, ja. Die Frage ist natürlich, die ultimative Frage ist, ist es leichter zu verkratzen oder so zu schikanieren, dass es dich auch wirklich dann stört, als die älteren Geräte. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, ja, aber es hat halt auch seinen Mehrwert. Also das ist auch eine sehr persönliche Frage, wie leicht empfindest du das R zum Beispiel? Wie wichtig ist dir das R? Und dann gehst du zum Pro und ich denke mir manchmal mit diesen, weißt du, neuen Abrundungen mit dem Aluminium, das fühlt sich manchmal super leicht an. Ich bin ganz kurz irritiert. Ist es das R oder ist es das Pro? Das ist für einen Moment nur. Also ich möchte da, nur für einen kleinen Moment, aber das hat halt auch seine Vorteile, dass das Material, also der frühere Stahlrahmen und so weiter, das sind schon andere, das hat schon anderes Gewicht einfach in die Hand gebracht. Auch gefühlt war das eine ganz, ganz andere Geschichte. Ich bin sehr zufrieden mit beiden Geräten. Ich bin also dieses Jahr zwei Geräte, ist sehr, sehr glücklich, der Alex. Also wirklich, meistens hat man ja nur eins Gerät und die zwei machen halt sehr unterschiedliche Sachen. Und ich bin sehr froh, dass es eher gar nicht so eingeschränkt dahergekommen ist, wie es, wie man es vielleicht vermutet hätte. Wenn du mit der Akkulaufzeit und Kamera klarkommst, dann ist es ein sehr, sehr schönes Gerät.
Es war noch die Frage, ob man das Akkupack für das Air, ob man das auch verkabelt benutzen kann. Und es sieht aus wie ja geht. Das heißt, ja, wenn du den Ladeverlust von dem G nicht haben möchtest, dann kannst du das Akkupack USB-C auf C an das Telefon dranhängen und dann hast du wahrscheinlich ein bisschen mehr Ladung, was da rauskommt.
Ja, definitiv. Ich habe hier ein bisschen was im Netzwerk gemacht und ich musste eine App dafür installieren. Und diese App, war auch nicht irgendwie iOS 26 angepasst und die ist komplett, hat die etwas ausgelöst, was so die ist kaputt gegangen. Die ist kaputt gegangen und die hat dazu geführt, dass mein Pro-Modell, ich habe es gar nicht gemerkt, weil es lag hier auf dem Schreibtisch und hat so Sachen gemacht, mein Pro-Modell komplett aufgeheizt hat. Das ist sehr lustig, weil ich habe mal die Hitzeentwicklung, das ist ja ein sonst total kühles Telefon, wo du nie merkst, dass es eigentlich irgendwie warm wird. Aber dieser Fehler hat dazu geführt, dass ich ein ultra heißes Gerät bekommen habe, was super spannend war, weil da war dann die komplette Rückseite inklusive Plateau und so weiter war bullerheiß. Ich weiß nicht, der hat irgendwas mit Wi-Fi kaputt gespielt und das fand ich sehr interessant, weil die Hitze sich komplett über das Gerät verteilt hat. Also die hat, nicht wahr? Mhm. Die Dampfkammer verteilt ja Wärme und das hat sie sehr gut gemacht. In dem Fall halt sehr viel Wärme und hat das Gerät halt sehr aufgeheizt. War spannend zu verfolgen.
Die Frage ist, ob an der Geschichte was dran ist, dass, war das 15er oder 16er iPhones, dass die so überhitzen konnten, wenn was schief gelaufen ist in der Software, dass sie sich wirklich ausgelötet haben, so wie der gute alte Mac Pro.
Also oder die Grafikkarten damals mit dem Backofen,
genau,
weißt du?
Genau, genau. So eine Geschichte. Also es gibt eine Geschichte, da behauptet jemand zumindest, die hätten eine AI-Software gebaut, die gleichzeitig auf der GPU, auf der Neural Engine und auf der CPU Gas gegeben hätte. Und es hätte dazu geführt, dass sich iPhones wirklich zerstört haben. Und dann sind sie zum Apple Developer Support gegangen und haben gesagt, so hier, eure SDKs-Nutzung führt dazu, dass die iPhones sich kaputt machen, also wirklich defekt. Und dann so Punkt, 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 keine Ahnung, was passiert ist. Apple wollte es nicht zugeben natürlich und so weiter und so fort. Also es ist das thermale Design, was sie sich da gebaut haben, war vielleicht tatsächlich auch so eine thermale Ecke wieder. Trotzdem sollte es nicht passieren, dass die Dinger sich tatsächlich ruinieren und
nee, natürlich nicht. Waren ja speziell die für AI gebauten Telefone. Mhm. Ja. Das war rückwirkend sicherlich nicht das beste Marketing.
Ja, nee. Mit iOS 26, also 26.01 ist raus, 26.1 Beta läuft, aber jetzt nichts Weltbewegendes, so Kleinigkeiten bis jetzt, aber noch 26.1 haben sie nochmal am Liquid Glass gedreht ein wenig, ein bisschen nochmal zurückgedreht. Also das ist weiterhin in Bewegung, wie Liquid das ist und was sie da genau machen. Ich bin noch nicht sicher, ob sie sich da in eine Glasecke reinmanövriert haben, wo sie nur schwer wieder rauskommen. Also ich bin noch nicht sicher, ob das wenn das für das 20th Anniversary Phone nötig sein sollte, dass das auch nur so ein Glasblock ist oder wie auch immer. Ja. Okay, gut. Aber trotzdem darf es einfach kein Rückschritt sein für die Lesbarkeit und so. Ich habe auch einen gesehen, der hat geschrieben so, ich muss mein Telefon jetzt heller machen als vorher, damit ich es lesen kann. Und deswegen ist meine Batterie jetzt shit. So. Also.
Ja. Naja. Also, ja, aber die Lesbarkeit ist definitiv in vielen Bereichen ein Problem. Auf der anderen Seite, es macht halt in vielen Bereichen auch sehr viel Spaß, kann man nicht anders sagen. ich bin sehr gespannt, ob sie über Schritt 2 und 3, wie du angesprochen hast, jetzt nachgedacht haben, weil der muss ja jetzt angegangen werden. Also der, das ist ja, die erste Runde ist raus und jemand, der ein neues Telefon hat, der hat keine Wahl, der bekommt iOS 26. Und da muss es ja irgendwie, ich bin gespannt, wie sie es weiter angehen oder was die Vision ist, das Betriebssystem optisch weiterzuentwickeln. Und weil den ersten Schwung haben wir jetzt gesehen, also der erste Entwurf, und der ist ja so aus der Tür gestolpert, muss man ja einfach sagen. Also da wird jetzt noch viel Bugfix-Updates nach bis Kleinigkeiten behoben werden, aber ich bin sehr gespannt auf den nächsten größeren Schritt 2 und 3, wie dieses Betriebssystem sich dann vorstellt. Ich bin überrascht auf der anderen Seite, wie viele Apps dann doch den Schritt gleich mitgegangen sind. Also von meinen Apps sind eigentlich die Großzahl der Apps ist angepasst. Also Ivory ist zum Beispiel ein Kandidat, der nicht, der gesagt hat, wir hatten privat diesen Sommer viel um die Ohren und wir haben es nicht geschafft. Und ist auch okay. Also die App funktioniert auch ganz normal. Sie sticht dann so ein bisschen heraus, muss man sagen. Aber ich bin überrascht, dass viele von meinen Apps trotzdem diese Anpassung gleich in den ersten zwei Wochen hinter sich haben. Und natürlich jetzt auch noch mal tweaken und wo Sachen nicht rundlaufen. Aber als Nutzer, aus Nutzerperspektive habe ich es dann vielleicht schlimmer, also hätte ich es vielleicht schlimmer erwartet, als mit einem educated guess, wie man so schön sagt, hätte ich es vielleicht schlimmer erwartet in den ersten zwei Wochen, als es dann als normaler Nutzer wirklich ist. Also als Entwickler mag ich das nicht beurteilen.
Es ist ja immer die Frage, wann spielt Apple diese Updates an die große Masse raus und so und wann, sie haben jetzt auch noch weiterhin 18.7 und 18.7.1 jetzt rausgebracht und da lauert ein lustiger, wundervoller Bug in dem System, weil das System schickt dir eine Mitteilung, für dein iPhone ist 18.7 verfügbar. Dann klickst du auf die Notification und wenn du dann nicht liest, was er sagt und dann nur auf Installieren klickst, dann installiert er 26.
Ja, obwohl es ist ein wirklicher Bug, weil letztendlich ist Apple ja sehr vorsichtig. Also ich habe natürlich auch die Geräte der Familie bin ich durchgegangen und da wurde nicht irgendwie 26 direkt angeboten, sondern erst das .7 Update.
Ja. Und das, wenn du es halt annimmst, dann installiert trotzdem 26. Da sind sicherlich auch Leute reingefallen und dann sehr erschrocken. Naja. Wenn man aus Versehen auf das Ja, bitte 18.7 installieren geklickt hat und dann nochmal raus möchte, weil er jetzt anfängt, 26 zu installieren, dann muss man in Settings General Storage gehen und dort das 26er Update löschen, dann hört er wieder auf. Aber ich denke, dass sie jetzt aus Versehen zu viele Leute auf 26 schon draufgeschickt haben. Und die werden sich dann, die sind wahrscheinlich erstaunt. Die andere Sache, die noch jetzt ansteht, sind natürlich neue Hardware-Geräte, die so, ja, vollständig geleakt sind, mehr oder weniger. Nämlich zum einen wieder der russische YouTube-Kanal, der wieder, der hatte vor einem Jahr oder so, hatte der so ein M4 MacBook, was völlig uninteressant war, aber was halt interessant war, weil er es einen Monat vorher hatte. Ja?
Okay, das
so Schachtel in der Hand aufmachen, Unboxing eingeloggt und Geekbench laufen lassen. Und dieses Jahr hat der gleiche Kollege ein neues iPad mit M5 drin.
Ja.
Was auch erwartet war, was völlig unspektakulär ist, aber halt wieder der gleiche Typ hat halt den gleichen Kollegen, der im Lager arbeitet und wo halt dieses iPhone iPad vom Laster gefallen ist.
Ja, ja. Also das ist die einzige spannende Geschichte ist vielleicht, dass man nicht diese zwei Kameras, die wurde einmal kurz vermutet wurden, nicht in diesem Gerät findet. Also es ist wirklich so wie das M4 iPad Pro, halt schneller mit dem M5. Aber die spannende Frage ist, wo kam dieses verdammte Gerät her? Und warum ist es schon irgendwie komplett in Originalverpackung? Und wer hat da wo was importiert zu dem russischen YouTuber? Und dass der da eine gute Quelle hat, ist ja durchaus bemerkenswert einfach. Also es ist ja, der bemerkenswerte Leak ist einfach, dass es halt komplett verpackt ist und die Geräte sich halt schon stapeln. Das heißt, wir werden im Oktober eine Ankündigung auf jeden Fall irgendwo haben.
Ja, die letzten Jahre war es Richtung Ende Oktober und ich nehme an, das wird dieses Jahr nicht anders sein. Und dann müssten da die neuen Geräte kommen. Das zweite, was die FCC, die Zulassungsbehörde in den USA geleakt hat, ist halt eine Vision Pro, die genauso aussieht wie vorher jetzt, aber halt wahrscheinlich den M5 drin hat. Und auch das war erwartet und auch das ist komplett ohne Auswirkung mehr oder weniger. Wenn die Vision Pro mehr Power bekommt, ist sicherlich auch nicht schlecht. Sie können noch, das war noch das Zweite, was da mitkommt, ein Gerücht, dass da ein bisschen anderer Doppelstrappen dabei ist, aber geschenkt. Ne? Das ist alles nicht das Problem bei der Vision Pro.
Nee, das ist noch nicht. Aber ich meine, das Gerücht oder beziehungsweise der Leak von dem M5, der passt natürlich verdammt gut mit Gurmans Vorhersage, dass das eventuell die letzte Vision Pro nicht, also wahrscheinlich nicht wirklich letzte, aber dass Apple die Entwicklung von einer preiswerten Version erstmal zugunsten einem brillenartigen Gerät eingestellt hat.
Und jetzt ist die Frage, ist das Timing von der Geschichte vom Gurman so, wegen der Veröffentlichung von der Facebook-Brille letzte Woche? Oder ist bei Apple tatsächlich, was ich gesagt habe, so stehen sie mit hoher Nase da und sagen so, haha, der Facebook? Oder haben sie die Hosen voll? Und wenn das stimmen sollte, haben sie die Hosen voll und gucken jetzt, dass sie selber so eine Brille irgendwie herkriegen, wo du ein fliegendes Watch-Display herkriegst.
Ich meine, die Brille war ja schon, die war ja schon auf dem Produktionsplan. Also wenn man auch hier Gurman zutraut, dass die Gerüchte so halbwegs richtig liegen. Die war ja schon, die stand ja schon auf der Ankündigungsliste intern bei Apple. Aber eventuell ist es nicht auszuschließen, dass Apple einfach gedacht hat, sie haben jetzt noch ein paar Jahre Zeit, einfach das ganze Betriebssystem und die Apps und die Erfahrungen von einer VR oder einer eher VR-artigen Brille zu erlernen, einfließen zu lassen, sich vorzubereiten, bis man dann den großen Schritt geht. Also, dass sie da vielleicht überrascht sind, vorstellbar. Also, ansonsten könnte ich es mir nicht erklären, warum man nach zwei Versionen, wie gesagt, wir schenken mal Gurman den Glauben, dass er da nicht komplett falsch liegt, dass er nach mehr oder weniger zwei Generationen oder eigentlich ja noch nach die zweite ist noch nicht mal draußen. Also nach der ersten Generation sagt irgendwie so, okay, wir machen kompletten Kurswechsel und konzentrieren uns auf ein Modell, was halt nicht mehr den kompletten Kopf einfach umhüllt, sondern wir nehmen jetzt wirklich das Brillendesign. Und dass dies natürlich auch Vision OS irgendwo fahren wird, das ist sicherlich nachvollziehbar. Und dass die Vision jetzt in der jetzigen Form nicht umsonst war oder so, aber dass der Zeitplan durcheinander gerüttelt wurde und so weiter, ist alles sehr, sehr vorstellbar. Aber das würde einen ernsthaft interessieren, wenn wir da irgendwann mal in 20 Jahren irgendwie mal eine Bestätigung von irgendwem kriegen, der da ausgeschieden ist und dann vielleicht irgendwas erzählen könnte. Weil es ist ja ernsthaft spannend, ob das so ist, wie man das jetzt vermutet oder ob es irgendwie dann doch anders lief. Aber scheint ja irgendwie, also die Vision, da tut sich ja, die Updates waren ja nicht klein dieses Jahr. Auch Vision OS hat große Updates bekommen. Diese ganze, du klebst dir deine Widgets an die Wand und so weiter, das ist ja alles Grundlagenarbeit, die da auch reingeflossen ist.
Ja, es ist halt nur tausende User jubeln. Also so.
Naja, klar, also ist halt sehr kostspielige Grundlagenarbeit, weil niemand es nutzen kann. Die Frage ist, ob du die, was heißt die Frage? Also wäre es ein Dev-Gerät besser geworden, dass man irgendwie in der Semi-Öffentlichkeit entwickelt und nicht verkauft hätte und hätte dann diese ganze Entwicklung da reingesteckt? Ich weiß nicht, sind Leute unglücklich mit ihren Vision Pro? Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht, also es gibt ja so ein paar Hardcore-Leute, die einfach das jeden Filmschnipsel, muss man ja sagen, feiern, der da alle paar Wochen kommt und so weiter. Also die Strategie, ich glaube, die ist schon zum Teil gescheitert einfach, die sich da vorgestellt haben. Wie schlimm das ist, das steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt.
Jetzt stell dir mal vor, die hätten das Autoprojekt weiterverfolgt. Dann wäre das so ein sehr teures Auto geworden und es fahren halt davon drei Stück rum. Und das ist einfach so, okay.
Ja, ja.
Die Frage ist halt, wieso sie dieses Geld so lange in die Vision Pro versenkt haben und in das Auto versenkt haben und halt gesagt haben, das Auto sägen wir ab und die Vision Pro bringen wir tatsächlich so raus. Und sie haben halt dadurch unter anderem halt vielleicht diesen AI-Zug auch verpasst, weil sie gesagt haben, wir müssen jetzt die Vision Pro rausbringen und wir haben nicht die Bandbreite und wir müssen aber trotzdem auch jedes Jahr das iPhone aktualisieren und sie haben einfach sich sehr viele Baustellen aufgemacht und wie sie ihre Aufmerksamkeit verteilen, ist, glaube ich, nicht optimal. Und wie die verschiedenen Teams miteinander reden, ist nicht, nicht so 100% optimal, wenn du siehst, dass sie eigentlich sehr tolle Kopfhörer bauen können, dass sie die Audio-Pods in die Vision Pro reinbauen können, aber die Audio-Pods auch nicht als extra Gerät irgendwie herbringen, sondern das gibt es nur mit der Vision Pro. Aber das wäre auch so, das wäre auch so ein super Kopfhörergerät. Und solche, ich glaube so, das vielleicht ist das Tim Cook, dass der nicht so diesen Produktsinn hat, wie vielleicht ein Steve Jobs, dass der da nicht das große Ganze sieht oder dass halt irgendwie diese Managementstruktur irgendwie kaputt ist, dass es von innen nicht zu durchblicken ist, wo sie ihre Probleme haben.
Also ich glaube, es ist wirklich nicht von der Hand zu weisen, dass der Vision Pro Start, die Ankündigung für die Vision Pro, die kam ja ein Jahr später dann erst, die komplette AI-Geschichte bei Apple auch produziert hat. Weil da war einfach, Konzentration war da auf einem komplett anderen Projekt und sind sie überrascht worden einfach und das hat sie in Straucheln gebracht und dann ist das ja wirklich, also die Ankündigung, von der frühen Ankündigung mit den Versprechen, die sie nie eingehalten haben, das ist bis zum relativ mageren Start von diesen 2, 3 AI-Funktionen, die es ja dann wirklich in die erste Version von iOS 18 geschafft haben, das war alles mager. Die Vision Pro dagegen, ich bin sehr froh weiterhin, dass sie das Autoprojekt abgesägt haben, weil ich glaube, das ist einfach kein Markt, wie Leo sagt, er hätte gerne dieses Auto gesehen und ich stimme ihm zu, ich hätte gerne dieses Auto gesehen, aber ich glaube, es wäre ein komplett falscher Markt für Apple gewesen. Wohingegen die Brille an sich, egal ob du Headset sagst oder Brille, ist, glaube ich, eine wichtige Geschichte, dort vertreten zu sein. Und ich glaube, das ist von Meta jetzt nochmal unterstrichen worden, wie interessant das sein kann. Und deren erste Version war ja eine Ray-Ban-Kooperation, die einfach irgendwie bei wenigen, aber die cool angenommen wurde. Also das ist, die haben sicherlich nicht viele verkauft und aber das war, es war ein Produkt, was Leute dann geliebt haben und die Funktionsweise war sehr eingeschränkt und trotzdem haben das Leute geliebt. Und das zeigt irgendwie so ein bisschen, dass diese Headset-Computer am Kopf-Geschichte der richtige Weg durchaus ist. Auch etwas, wo Apple vertreten sein muss. Und deswegen glaube ich, die Vision Pro ist nicht, die Vision Pro als Produkt ist vielleicht ein Fehler, aber die Ausrichtung, die halte ich nicht für fehlerhaft. Also, weil das, wie gesagt, du kannst jetzt sagen, okay, also es war sicherlich nicht so, dass Apple gesagt hat, wir machen jetzt hier 2 Vision Pro und dann gehen wir gleich auf die Brille. Das war nie der ursprüngliche Plan, ganz sicher nicht. Aber dass du irgendwas mit Gesichtscomputer machst, ist, glaube ich, die richtige Strategie und da bleiben sie auch, glaube ich, dran. Also da ändert jetzt auch, glaube ich, dieser abrupte Wechsel nichts dran. Obwohl das Produkt an sich falsch war, kann die Ausrichtung ja stimmen.
Aber was ist, wenn, also jetzt bei dem, zum Beispiel beim iPad, sind ja durchaus andere Firmen, sind dahergekommen, haben auch Tablets gebaut. Und die sind alle so ein bisschen, naja, also jetzt so richtig, dass du sagst, so Android-Tablets haben die Welt erobert, so nee, also ja ist nicht so richtig vom Boden gekommen. Aber jetzt bei der Brille hat halt Apple als Konkurrenz das Facebook mit den Ray-Bans und sowas. Und die sind schon relativ weit vorne. Die sind ein bisschen quatschig, weil sie kein eigenes Ökosystem haben. Da hätte Apple den Vorteil, dass sie iMessage und den ganzen App-Quatsch und den Sync, haben sie alles von der Watch eigentlich fertig da. Das könnten sie so weiter benutzen. Ja. Aber wenn sie jetzt halt wieder, so wie beim iPad, auch rumtrödeln und 10 Jahre brauchen, bis die Apple-Brille irgendwie geil wird und so und Multitasking hat und Fenster, was weiß ich, in der Zeit überholt sie halt Meta auch und macht die Ray-Ban-Brille halt viel attraktiver. Die sind jetzt offensichtlich durch einfach endlos Geld vom Instagram da reinstecken in der Lage, das relativ flott vorwärts zu bringen. Und Apple ist halt gefühlt relativ zäh unterwegs. Und sie brauchen halt von Vision Pro ankündigen, bis bekommt einen neuen Chip, bis, oh, das Strickband war scheiße, halt Jahre.
Ja, nee. Prinzipiell stimme ich dir zu. Die Frage ist, die ich dagegen stellen würde, ist, wie weit ist Meta denn bei der Brille an sich, wie weit sind die denn da wirklich vorne? Also, weil bei Apple schaut ja keiner in die Labs. Apple hat keine erste Version von der Brille, die irgendwie ein bisschen Musik abspielen konnte. Weißt du? Da schaut keiner rein. Und das war halt, also war ein interessantes Produkt von Ray-Ban und Meta zusammen. Aber es war halt super basic. Und das war halt, was Snapchat schon ein bisschen uncooler vorher hatte. Also daher, dass sie sowas bauen können, das traue ich ihnen. Also wie weit ist Meta wirklich vorne? Die einzige Komponente, die wirklich unklar ist, ist, Meta könnte mehr AI vorne, bei mehr AI vorne sein. Also ich traue Apple zu, dass sie auch so kleine Displays so einseitig in so Brillengestelle unterbringen können und so weiter schon heute. Das war halt ein bisschen auch sehr typisch Apple, dass sie es wahrscheinlich irgendwie, das war ihnen zu wenig, das war nicht gut genug. Deswegen solche so halbgare Produkte, das versuchen sie dann nicht. Da verstricken sie sich auch manchmal. Dann wollen sie es irgendwie perfekt machen und dann kommt halt sowas wie, dann kommen wie die Kugelaugen kommen dann vorne irgendwie aus dem OLED-Screen, weißt du? Also da muss man ja wirklich sagen, das war ein Feature, was einfach an allen vorbei entwickelt wurde. Also das stellt sich ja rückblickend als Flop raus. Aber ich glaube schon, dass sie viel von dem, ich glaube alles, was bei Vision Pro entwickelt wird, wird irgendwie auch weiter in auch abgespeckter Form in Brillengestellen dann irgendwo landen, die wir benutzen können. Und das ist ja dann, also dass man diese VR-Erfahrung dann wirklich in AR ummünzt und dort davon profitiert. In ein relativ ausgebautes Ökosystem, weil Apple hat ja auch die Erfahrung gemacht mit der Watch, die kein Ökosystem hatte und bis heute eigentlich kein großes hat, wie das ist halt, wenn du da irgendwie sehr früh dran bist. Also die Watch war ja so ein Kandidat, der super früh dran war und die so, selbst nur die offiziellen Apps liefen so halb und so weiter. Deswegen, ich weiß nicht, rückblickend werden wir die Strategie dann irgendwo, wenn es eine gab, werden wir dann irgendwie beurteilen können. Ich bin mal gespannt, wenn sie dann wirklich gegen ein Meta-Gerät antreten, weil im Moment sind sie ja noch nicht wirklich Konkurrenten. Apple hat ein VR-Headset vornehmlich und Meta hatte jetzt eine Ray-Ban-Brille, die Musik macht, und jetzt haben sie eins, wo in einem Auge so ein bisschen Bildschirm ist. Und deswegen, ich will das noch nicht zu hoch hängen. Wohingegen, was wir letzte Woche schon gesagt haben, sie haben halt diese 800-Euro-Preismarke, die relativ fantastisch ist. Die ist erschwinglich. Die ist noch erschwinglich für sowas, der technikbegeistert ist, und es sind halt keine 4.000 Euro. Und deswegen, das macht einen riesigen Unterschied. Also das kann man einfach nicht von der Hand weisen.
Mhm. Ja. Mal gucken, ob man dann Leute mit den Dingern rumrennen sieht. Und es gibt jetzt auch irgendwelche Auftritte vom Zuckerberg, wo halt gerade die Brille nicht auf hat. Wieso rennt denn der jetzt nicht nonstop mit der Brille rum? Ja, also vielleicht müsste der das dann auch vorleben und sagen, hier, guck mal, das ist ein Ding, das kannst du den ganzen Tag tragen. Und ich habe auch einen gesehen, der hat gesagt, der hat die ausprobiert und kommt nicht damit zurecht, dass die Brille dass die Gläser, die drin sind, die sind zwar nicht geschliffen, erstmal so, wenn du die normale Augen hast, sondern aber die verkleinern trotzdem das Bild ein kleines bisschen. Das ist so ein ähnlicher Effekt, sagt er, wie wenn du Brille und Kontaktlinsen wechselst. Dann werden deine Beine gefühlt ein bisschen länger und kürzer. Und der hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass er auf die Nase fliegt mit dem Ding. Könnte auch sein, dass solche Probleme dann halt existieren. Einer hat gesagt, dass ihn das sehr irritiert, dass es nur auf einem Auge eingespiegelt wird. Und der Manager vom Facebook, dass das Alignment zwischen den beiden Augen, wenn du in beide Augen Displays reinmachen würdest, dann ist das Alignment so kritisch, dass geht schlecht. Also es ist kompliziert, das so genau auszurichten, dass das Bild auf beiden Augen richtig erscheint. Und wenn es schlecht erscheint, dann hast du halt auch ein Problem und dann hast du ein Doppelbild und sowas.
Ja.
Naja, gut.
Also diese M5 Vision Pro, die wird uns alle, glaube ich, nicht vom Hocker reißen. Aber ich glaube, sie wird kommen.
Gibt es dann die M2 billig, oder?
Ich weiß nicht. Also ich weiß auch nicht, ob das einen großen Unterschied macht, weil die scheint ja am Limit zu sein, was den M2-Chip angeht. Aber es gibt ja generell noch zu wenig einfach Software oder Testkandidaten oder Nutzer überhaupt, die das ans Limit bringen.
Deswegen, wie ich es ausprobiert habe mit der Vision Pro und dem M2, so Ladezeiten von Spielen oder so, war schon echt langsam. Ne? Also hätte ich mir jetzt die gleiche App auf einem M2 MacBook oder so, hätte ich mir gedacht, dass die schneller laden müsste. Mhm. Weshalb auch immer das dann da so zäh war. Das kann aber auch, vielleicht haben sie nur schlechte Storage drin, wer weiß, keine Ahnung. Ne?
Ich habe gesehen, dass also was echt ein häufiges Problem zu sein scheint dieses geflochtene Kabel, was den Akku-Pack behaust, das scheint sich irgendwie zu verdrehen und dann kaputt zu gehen oder einfach, das scheint sich aufzulösen so ein bisschen, das tauscht Apple auch irgendwie breitwillig aus, wenn du damit in den Apple Store läufst, scheinbar. Also das wird sicher, vielleicht wird es auch was sein, was sie mit der zweiten Generation nochmal angehen. Solche Sachen, die finden sich ja dann vielleicht. Aber generell muss man sagen, ja, das wird halt eine zweite Vision Pro, die jetzt nicht viel anders macht. Und da wird sich sicherlich auch nicht am Preis offiziell was ändern. Das, vielleicht wirst du irgendwo günstiger eine M2 auf dem sekundären Markt bekommen, aber nicht bei Apple sicherlich. Also das wird unverändert so bleiben und dann, ich meine, dann haben wir erstmal wieder eine neue Hardware-Generation, was bedeutet, der Abstand, also wir fangen dann wieder von Null an zu zählen und dann es wird dann wieder ein, zwei Jahre dauern, werden wir eine VisionOS-Update sehen, aber wenn eine weitere Hardware-Version sagt, Gurman erwarten wir nicht und also hätte ich auch so nicht erwartet, das hat halt relativ lange Zyklen und deswegen, das ist also ist ein bisschen schade, also dass man da sich jetzt in den nächsten Jahren nicht auf eine grandios überarbeitete Vision Pro irgendwie einstellen kann, weil diese zweite Version, ich glaube, das wird dann erstmal die Design, die wir so in den Regalen finden.
Ja, und die letzte und dann hören sie auf mit dem Betriebssystem weiterzuentwickeln und dann war es das mit
nein.
Dann kannst du halt auch. Es hat mich ein bisschen irritiert, bei der Automobilausstellung diese Demo bei Mercedes und VW mit der Vision Pro zu sehen, weil du hast da schon gesehen, bei diesen zwei Ständen, was das für ein Rumgewurstel ist mit diesen Brilleneinsätzen. Du kannst die nicht einfach irgendwem auf den Kopf setzen und dann passt schon, sondern du brauchst die Brilleneinsätze. Beim VW hatten sie die Brilleneinsätze nicht, dafür hatten sie beim VW so hübsche Ständer, wo die besonders hübsch da liegen konnten. Aber das war es dann auch, ne? Also das ist so.
Ach so. Und nicht aufsetzen.
Da konntest du auch aufsetzen, aber die VW hatte nur 3, Mercedes hatte, glaube ich, 9 Stück mindestens.
Okay.
Und ich habe es nicht ausprobieren können, weil die keinen Termin frei hatten und sowas, aber bei Mercedes hatten sie für jede Brille hatten sie einen Mitarbeiter dastehen, der die erklären musste. Ja, das sind halt 10 Leute, 10 Brillen und das ist halt großer Aufwand für so ein Messeding jetzt. Normalerweise, wenn du irgendwo, ich habe ja früher schon irgendwelche HTC Vive Messeinstallationen gesehen, da steht halt einer, also hier setz auf, lauf durch den Bergwerksschacht und fertig und so. Ne? Also ist halt mit der Vision Pro schwieriger und auch die Bedienung und die Kalibrierung und dieses ganze Gewurstel, das ist zu kompliziert und das ist, mal sehen, ob sie sich da irgendwie rauswuseln und wie dann das mit einer Brille vielleicht aussieht. Mal gucken. Gut. Pizza und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Calonic. Das ist eine AI-basierte Kalorientracker-App, die euch das Arbeit vom Kalorienzählen abnehmen soll. Also Calonic heißt sie, das ist so wie Iconic Calorie Tracker oder so. Das auf jeden Fall ist von Michael aus München, der ist langjähriger Bits und so Plus-Hörer, hat selbst über 2 Jahre sein eigenes Essen getrackt und so 18 Kilo abgenommen. Und genervt hat ihn halt so die ganze Zeit wiegen von Hand. Das kann eine WLAN-Waage natürlich übernehmen, aber dann, also WLAN-Waage für den Körper, aber fürs Essen musst du halt auch, wenn du Kalorien zählen willst, dein ganzes Essen abwiegen und dann die Grammangaben und dann raussuchen, wie viel hat das Zeug für 100, pro 100 Gramm und so weiter. Und was jetzt halt seine App macht, ist per ChatGPT das Weltwissen zu nutzen, um schnell und unkompliziert die Portionsgrößen und die Kalorienanzahl zu schätzen mit einer App. Und das muss nicht so auf die letzte Kilokalorie genau stimmen, aber so ein Daumenwert, so habe ich zu viel gegessen, habe ich zu wenig gegessen, wie viel habe ich an Kalorien eingespart, das kann schon ganz hilfreich sein. Und das ist ganz einfach, ihr habt einen Chat, in den Chat könnt ihr was reintippen, also Spaghetti Bolognese reintippen und dann wird vom Calonic geschätzt, wie groß ist die Portion, eine übliche Portion, also zum Beispiel 700 Kilokalorien, aber es geht auch, dass ihr einfach dort rein die Spracheingabe gebt und dann wird das geschätzt und ausgerechnet oder noch besser die Fotomethode. Ihr macht ein Foto von eurem Teller und ChatGPT rechnet aus, wie groß ist das wohl, was ist das wohl und ihr könnt auch dazu schreiben, so ich esse jetzt die ganze Pizza oder ich esse jetzt die halbe Pizza, die da liegt und dann könnt ihr, oder große Portion, kleine Portion und dann wird das eben geschätzt. Und es wird auch angezeigt, auf welcher Annahme von Portionen basiert jetzt diese Zahl, ganzes Stück, halbes Stück, Pizza, wie auch immer. Und es richtet sich halt an 3 Zielgruppen. Erstens, so alle, die Gewicht verlieren möchten, die abnehmen möchten. Ihr müsst halt einfach, und da hilft eigentlich fast nichts dagegen, so weniger rein als raus, sonst nimmt ihr nicht ab. Ne? Und das, um halt langfristig abzunehmen, muss man halt immer ein bisschen was sparen, ein bisschen unter seinem Umsatz bleiben und dann geht das auch vorwärts. Die zweite Gruppe sind Sportler, die halt Muskeln aufbauen möchten, die zunehmen möchten, die sich halt genug Protein reinschmeißen möchten. Und ihr bekommt dann so ein Update, wie viel von eurem Protein-Input ihr für den Tag schon gehabt habt und oder halt fürs Abnehmen dann, wie viel von eurem Tageslimit ihr schon irgendwie habt. Und ansonsten allgemein für Leute, die halt gesünder und bewusster essen möchten, die halt Kohlenhydrate, Fette und Proteine einzeln getrackt haben möchten. Das heißt, ihr habt Favoriten für eure Standardgerichte, ihr habt für von Calonic vorgeschlagene Tagesziele an Kalorien und Nährstoffaufnahme. Ihr habt einen Intervallfastentimer drin, ihr habt ein Gewichtsprotokoll drin, ihr habt einen CO2-Check pro Mahlzeit. Alles sehr übersichtlich und unkompliziert. Und ihr bekommt die App jetzt erstmal Freemium mit 20 Abfragen pro Tag kostenlos. Premium gibt es für 3,99 im Monat oder 39 Euro im Jahr. Das ist auch deutlich günstiger als die Konkurrenz. Und wenn ihr euch als Bits und so Hörer bei Michael meldet, dann könnt ihr dort 10 Euro Rabatt auf das Jahresabo bekommen. Die Details dazu stehen in den Shownotes. Calonic ist so ein Herzensprojekt und im Aufbau. Und Michael freut sich auch über euer Feedback, damit das besser werden kann. Ne? Ihr könnt über unseren Link in den Shownotes reingehen, auf calonic.com gehen, calonic.com oder im App Store oder im Play Store. Die Einnahmen, die sollen direkt in die Weiterentwicklung fließen und vielleicht, wenn das gut läuft, auch noch ab und zu in einen Spot bei Bits und so. Das würde mich auch sehr freuen. Also herzlichen Dank an Michael und an Calonic für die Unterstützung. Probiert das mal aus. Ich habe auch Fotos von meinem Essen gemacht. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, ich hatte Kässpätzle. Man sagt, das ist wahrscheinlich Pasta mit Käse. Diskussionsfrei. Ist es Pasta? Sind Spätzle Pasta? Das kann man dann mit den Schwaben ausdiskutieren, aber es hat schon gestimmt. Und wenn mal die Portionsgröße irgendwie falsch erkannt wird, kann man dazu schreiben, nee, es war jetzt ganze Pizza, weil natürlich ganze Pizza. Oder für Alex später nochmal aufwärmen: Pizza mit Alex geheimer Methode.
Ja, aber ich bin jetzt viel zu hungrig. Das ist schwierig.
Gut, herzlichen Dank an Calonic für die Unterstützung. So, Picks für heute. Wir biegen mal ein. Wir sind so früh, ich bin völlig irritiert. ganz kurz und schmerzlos, die ganzen Affinity-Apps, also Designer und Foto und Dings, yeah. Und Foto, Designer und, wie heißt das, Layout-Dings?
Publisher.
Die drei Apps fürs iPad sind gerade gratis. Man muss dafür allerdings diese Apps runterladen, dann den Kauf durchführen und dann sagt der Kauf 0 Euro und dann kann man den In-App-Kauf für 0 Euro kaufen und dann ist es gratis. Ich weiß nicht genau, was dahinter steckt, wieso sie die jetzt gratis gemacht haben.
Doch, ich weiß es.
Ende des Monats ist irgendwas und dann passiert irgendwas.
Ja, genau. Also, ja. Irgendwas passiert und deswegen kann man die jetzt mitnehmen. Das Lustige ist, das kann einem ja egal sein, ob Ende des Monats irgendwas passiert. Man kann die kostenlos nutzen und ich bin da die auch auf meinem iPad und ich mag die sehr gerne. Sind sehr, sehr, sehr umfangreiche Programme, die man lernen kann. Also, wie gesagt, Designer, Foto und Publisher. Ich benutze halt Foto sehr häufig, weil das ist halt durchaus in diese Photoshop-Ecke in der zu verzeichnen und da kann man halt Sachen mit Bildern machen, die man sonst mit anderen Sachen nicht machen kann. Vor allem das flexible Rausspeichern mit in verschiedene Formate und so weiter. Das können die sehr gut. Die schränken dich da nicht ein.
Also worst case habt ihr jetzt für einen Monat die Gratis-Version und dann werden die abgesägt. Wer weiß? Vielleicht haben sie eine neue Version, vielleicht haben sie ein neues Abo-Modell, vielleicht sind sie übernommen worden von Adobe und das ist alles vorbei. Wer weiß? Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt erstmal für eine Weile könnt ihr die mal jetzt gratis freischalten. Und für mich sind diese Affinity-Sachen so ganz okay. Ich habe nur leider immer noch Photoshop in den Knochen. Manchmal komme ich nicht drauf, was sie von mir möchten, wie ich total einfache Sachen mache. Aber es ist trotzdem gut, dass es die gibt. Und auf dem iPad habe ich noch nicht viel mit rumgemacht, aber ich muss auch meinen Pencil wiederfinden. Irgendwo habe ich den Pencil, ich bin sicher. Aber ich habe es noch nicht damit ausprobiert. Es müsste aber theoretisch auch funktionieren.
Sie sind ja übernommen worden von Canva. Mhm. Schon. Wann ist das passiert? 2024. Also das heißt, da ist es ist schade, dass sie übernommen wurden. Das war ja so schön, dass sie so alleinständig waren und es waren ja auch so einmal Kaufgeschichten und so weiter. Deswegen mal gucken, was sich ändert. Aber die Apps sind ja, da steckt einiges drin.
Ja. Und ich habe auch Leute sich beschweren hören, dass man ja keine Software, die normal $20 kostet, dass man die nicht einfach verschenken sollte, weil das anderen $20 Zeichen-Apps das Geschäft vermiest. Ja, aber, also ja schon, aber auch wenn da Canva-Geld dahinter steckt, dann können die das halt auch machen.
Ja, und letztendlich, da kämpft da jeder für sich, also alleine, nicht wahr? Dann musst du dich andere Funktionen dann irgendwie auszeichnen. Also das Argument lasse ich irgendwie nicht so zählen.
Gut. Was hast du?
Ich bleibe bei Foto. Ich habe eine App, die heißt Shutter die Clutter. Es ist ein Kandidat, über den ich so ein bisschen sorglos geschrieben habe im Blog. Und es gibt andere Kandidaten, die ich auch teilweise verlinkt habe. Die lassen dich Fotos sortieren. Und da geht man durch seine Fotobibliothek. Und zwar nach dem Prinzip ein Tag über alle Jahre hinweg. Also heute ist der 4. Oktober. Das heißt, man schaut sich alle Fotos an, die man am 4. Oktober über seine komplette Bibliothek hinweg gemacht hat und sortiert aus. Also Shutter die Clutter will, dass du Bilder, die du nicht gut findest, wegschmeißt endlich. Und das geht so durch so eine Wischgeste, so nach rechts wischen ist irgendwie behalten wir, nach links ist du bist raus. Und dann sind die in der Bilder natürlich nicht sofort weg, sondern sind sie erstmal in so einer in so einem Zwischenstatus, wo sie dann löschen kannst. Und natürlich, wenn du sie dann löscht, sind sie immer noch im iCloud-Foto-Bibliotheken-Papierkorb für 30 Tage und zurückzuholen. Aber es ist so eine App, die, da lernst du einfach deine Bibliothek so ein bisschen zu entschlacken. Und gerade dieses Sortieren nach Tag ist super spannend. Ich dachte, das ist so, ja, ist nett und so weiter. Aber bis man das mal gemacht hat, weil das bringt Abwechslung in dieses Aussortieren rein. Weil du bekommst halt so 4. Oktober 2021 und dann hast du ein Foto vom 4. Oktober 2001. Also total lustig, was da teilweise an Bildern aufschlägt. Es wird also nicht langweilig und vor allen Dingen ist es halt dadurch übersichtlich und so hat so einen natürlichen Endpunkt. Das heißt, du hast so irgendwie, du machst halt heute diesen einen Tag und dann ist auch so dein Foto bereinigen beendet und du bist nicht, na klar, kannst du dann immer sagen, okay, ich springe auf Tag 2 und ich will dann noch einen Tag machen und so weiter, aber letztendlich findet es ein Ende und das kann einfach nur helfen bei großen Bibliotheken, um sich da überhaupt dran zu wagen, sowas auszusortieren. Ich glaube, viele Leute haben schon einfach die Segel, wie sagt man, gestrichen, ersparen sich das und so weiter, aber wer noch nicht ganz aufgegeben hat, das ist eine Möglichkeit, dem so ein bisschen Herr zu werden, halt über einen sehr langsamen Zeitraum, aber und Shutter die Clutter ist, wie gesagt, nur eine Idee von dieser Ausführung und da gibt es noch andere, wie gesagt, teilweise verlinkt bei mir. Ich finde es halt nur sehr nett und ich meine, sie spielen so ein bisschen mit Gamification, so mach deinen Streak, halt deinen Streak, weißt du, heute auch Fotos aussortieren und so weiter. Das kann man alles gut finden oder beispielsweise irgendwie, du hast schon 1 GB Speicherplatz gespart und so weiter, ist mir alles völlig egal. Aber es ist natürlich nett. Also es ist durchaus gamifiziert und es macht irgendwie Freude, dieser Tätigkeit, die ja durchaus anstrengend sein kann, dann irgendwie nachzugehen. Habe ich so für mich entdeckt und ich habe so ein bisschen sorglos drüber geschrieben.
Ich habe aufgegeben. Also ist vorbei.
Ist fair. Ich habe so ein bisschen sorglos drüber geschrieben und dachte mir, hey, das gefällt mir ganz gut und ich bin jetzt schon ein bisschen dabei irgendwie und so. Und dann habe ich relativ viel Feedback, außergewöhnlich viel Feedback bekommen, wo Leute gesagt haben, hey, das funktioniert auch für mich. Und das hatte ich nicht so erwartet. Und deswegen will ich es hier auch noch mal kurz vorstellen, weil die Methode scheinbar funktioniert. Es ist ja nichts Neues. Und man kann auch einfach durch seine Fotobibliothek so gehen und sagen, irgendwie, das Bild schmeiße ich weg und das nicht und so weiter. Aber sie machen es halt ganz interessant, finde ich. Also nicht nur durch diese Wischgesten, sondern auch nach der Unterteilung von diesen Tagen. Und es könnte alles noch besser sein. Man könnte zum Beispiel irgendwie auch einsehen können, welche Tage hast du schon behandelt, wenn du halt dann irgendwie, keine Ahnung, nicht den nächsten Tag machen willst. Du kannst schon zu bestimmten Tagen auch springen, aber du siehst nicht, welchen du schon durchgearbeitet hast, etc. Das kann man alles noch besser machen, aber ich finde, das Prinzip ist schon mal ganz gut und deswegen sei das nochmal hier erwähnt.
Mhm. Okay.
Und wer aufgegeben hat, okay, kann ich auch verstehen.
Also ich sehe ja so viel davon nicht, weil jetzt die, die Memories und so ein Zeug von Apple, die verstecken ja auch viel von dem Quatsch irgendwie vor dir. Und das ist schon auch ganz okay. Ich könnte auch aufräumen, aber ich können.
Also womit man starten kann, ist auf jeden Fall diese Duplikatenfunktion direkt in der Foto-App eingebaut. wenn die nicht angezeigt wird, dann hat man keine Duplikate oder die Fotobibliothek glaubt, dass man keine Duplikate hat. Die kann man mal durchgehen, weil die ganz clevere Sachen machen, um zum Beispiel, keine Ahnung, du hast mal so ein Bild per Messenger verschickt und das ist dann irgendwie zurückgekommen und dann hast du eine ganz kleine Version von dem Bild und eine große Version von dem Bild und die führen das so zusammen und die schmeißen die Metadaten und die gute Qualität von zwei Bildern zusammen beispielsweise. Das kann man mal durchaus machen. Ich habe bei meiner Frau irgendwie 1000 Bilder, glaube ich, gefunden. Bei mir waren es auch relativ viele Bilder, die in Anführungszeichen halt, nee, nicht in Anführungszeichen, die doppelt waren. Und da kann man schon mal anfangen. Bei Screenshots kannst du natürlich immer in diesen einzelnen Ordner reinspringen, mal sehen, welche Bilder sind wirklich irgendwie Sachen, die ich mir nur mal kurz merken wollte und kannst du wegwerfen. Wenn es ans Aussortieren geht, ist es halt viel Arbeit. Du kannst dir nicht anders sagen. Also diese Kameras machen zu schnell Fotos und dann hast du halt 5 relativ ähnliche Bilder gemacht und sich die Mühe zu machen, das auszusortieren, ist, ich weiß, es ist halt nicht jedermanns Sache. Und aber wenn, dann kann man mal über so ein System nachdenken.
Gut. Ich setze allerlei Links in den Shownotes von der 972. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Wir waren ein bisschen früh dran, aber das hat sich jetzt heute so ergeben. Aber für euren Komfort zeichnen wir immer auf. Und über den Real-Life-TV könnt ihr auch im Nachhinein nochmal rein. Nur mit dem Chatten wird es dann schwierig. Zeitmaschine für Chat ist noch nicht verfügbar. Das tut mir leid. Ansonsten herzlichen Dank an Michael und Tobi, unsere Hörer, die heute gesponsert haben. Herr, sehr hervorragend. Dankeschön. Ansonsten danke sehr fürs Plus-Klicken und fürs Dabeisein. Und bis bald. Und in Bits und so Plus können wir jetzt noch besprechen, ob Steve die Vision Pro eingestampft hätte. Hat der Chat gefragt. Das ist doch eine interessante Frage. Bis bald. Danke. Ciao.
Tschüss.